Dieser Podcast wird euch präsentiert von Magabotato.
Ich bin Andy.
Ich bin Grabowski.
Ich bin Nico.
Und ich bin Dennis.
Moin und wir begrüßen euch zur fantastischen Episode 35, der erste Damocles Crusade Teil 2. Guten Abend.
Schönen guten Abend da draußen an den Geräten.
An allen Empfangsgeräten, die es hier so gibt.
Ja, wenn ihr das jetzt in der Reihenfolge hört, werdet ihr merken, Santa ist nicht mehr dabei. Dafür haben wir adäquaten Ersatz mit Dennis. Hallo Dennis.
Schönen guten Abend.
Ja,
Ich mal wieder.
Wir steigen quasi da ein, wo wir letztes Mal aufgehört haben. Aber vorher haben wir natürlich Hobby Progress, weil es sind natürlich wieder für euch Zuhörer 10 Tage vergangen. Wir haben jetzt den 10.11.2022.
Indirekt.
Bitte?
Für uns auch ungefähr.
Für uns auch ungefähr, ja. Und Hobby Progress. Dennis, möchtest du anfangen?
Kann ich machen. Ich habe, nachdem ich Ferus Magus Söder den Kopf abgeschnitten habe in guter alter Fulgrim Ferus Manus Manier, habe ich das den mal wieder klingt, neuen Kopf.
Das klingt ja. Hervorragend.
Ja, ja.
Das klingt nach einer absolut guten Wochenendbeschäftigung.
Ja. Ja.
Markus Söder den Kopf abzusehen.
Darf man sowas sagen? Ich weiß gar nicht. Das klingt natürlich nach einer furchtbaren Wochenendbeschäftigung, falls wir vom Verfassungsschutz zugehört werden. Habe ich dem neuen Kopf verpasst. Jetzt die dritte und hoffentlich letzte Version bin ich auch ganz zufrieden mit. Und damit der noch mehr nach Guts aus Berserk aussieht, habe ich dem auch ein neues Schwert verpasst, was ich aus einem Stück Plastikhard geschliffen habe. Und jetzt hat er auch das Dragonslayer-Schwert von Berserk quasi. Und es ist sogar lore-konform, weil im Lore trägt der gute Mann auf Istvan ein Schwert und kein Hammer. Und ich habe einen 10er-Trupp Heavy Support Squad mit Laserkanonen angefangen. Die ersten 7 sind gebaut für meine neuen Iron Hands. Puff.
Nice. Ja, da werden wir auf jeden Fall dann auch mal ein paar Fotos irgendwie in die Slideshow verpacken.
Und Leute, ich kann nur sagen, 10er Squads, wo jedes einzelne Modell mit einer Laserkanone bewaffnet ist, ist einfach pure Liebe. Das ist das Beste, was es gibt. So eine Wand aus Todeslicht, die alles zermalmt, was im Weg ist. Toll. Einfach toll.
Und ich liebe es. Und ein großer Jauchzer, wenn sie alle unter einer großen Schablone verschwinden, wie damals.
Ja.
Und weg waren sie.
Ja, cool. Auf jeden habe ich mega Bock auf die Fotos und sieht ja mal alles fantastisch aus, was du schickst. Und wir haben es natürlich alle schon gesehen, aber im Sinne der Slideshow haben wir mega Bock auf die Fotos.
Um diese Impressionen mit euch allen da draußen zu teilen.
Ja, auf jeden. Nico, willst du weitermachen?
Ja, gerne. Ich habe weiterhin natürlich, also ich baue weiterhin an meiner Zoom Mortalis Platte und habe da auch die nächsten Kleinigkeiten mir dazugeholt und werde natürlich da auch vielleicht das ein oder andere fertige Produkt dann mal zeigen, auch in der Slideshow. Ich öle zurzeit auch gerne wieder rum. Also alle schön einölen von oben nach unten und so weiter.
Ja.
Das ist geil. Einfach schön. Yeah. Und nebenbei, der Pile of Shame, der will natürlich auch wachsen. Somit habe ich mich von euch ja überzeugen lassen für dieses wunderschöne Badabor-Projekt mal eine Kleinigkeit zu bestellen. Und eine Kleinigkeit ist natürlich keine Kleinigkeit, wie wir alle Hobbyisten wissen. Ja, ich freue mich jedenfalls.
Was denn bestellt?
Also, die zweite oder dritte Hypothek?
Nein. Also im Endeffekt sehr viele Schulterpanzer und Schulterplatten und all sowas und Rhino-Türen von einem Orden, der mir sehr, sehr zusagt, die Minotaurs.
Super.
Genau, und ich habe halt noch einen ganzen Haufen MK4-Rüstung. Ist zwar altbacken, aber trotzdem geil. Und das wird kombiniert und dann bin ich mal gespannt auf das Endergebnis.
Sehr schön. Loyale Iron Warriors, was will man mehr?
Ja, aber das klingt fantastisch.
Loyal, aber psychisch labil, ey. Das ist die Kombi, die ich liebe.
Ja, die Badabor Chapter sind ja alle sehr, sehr Porno. Ich habe mir ja tatsächlich endlich diese Badabur-Bücher gegönnt und boah, da kann man sich auch wirklich drin verlieren. Ne? Also ich kann es immer nur wieder empfehlen. Sind jetzt auch im Warhammer Vault, also auf jeden Fall mal einen Blick reinwerfen, das bockt schon richtig.
Beste.
Ja, Grabowski, willst du weitermachen?
Ja, und zwar baue ich auch gerade an einer Killteam-Platte. Da hast du ja schon ein paar Fotos gesehen. Mhm. Erstmal das, dann habe ich 5 Ultramarines, so Breacher Ultramarines, die fertig gebaut, die als Leibgarde für meinen Howling Griffins Armee-Chef fungieren sollen, gebaut halt, und 5 MK3 Howling Griffins plus ein Skriptor noch. Also nice. Gebaut. Und die werden jetzt mal zeitnah grundiert und dann geht's mal los. Und ich bin mal sehr stark gespannt drauf, wie sehr ich das unter Umständen in den Sand setze. Mit diesem gefierten Schema.
Ja.
Da bin ich, also ich habe mir überlegt, ich fange erstmal mit Gelb an. Ich sprühe erstmal alles gelb und dann, weil das, glaube ich, die anspruchsvollere Farbe sein wird, und dann kommen die roten.
Ja, rot auf gelb ist ja gut zu malen.
Ja.
Ja. Mach andersrum, aber für einen eingebauten Schwierigkeitsgrad.
Ja, genau. Einfach mal Mut zur Lücke.
Nee, bitte nicht. Rot auf Gelb kann jeder.
Wobei, es gibt ein ziemlich cooles Nachttarn-Schema der Howling Griffins. Ist einfach nur schwarz. Und der linke Schulterpanzer ist einfach nur gefädelt. Das wäre halt auch ganz geil. Das wäre halt die Asiaten. Das ist auch cool. Das
Schema, hier sind meine Howling Griffins.
Rohrbuch drin. Schwarz. Ja. Also ist ziemlich cool und ich werde wahrscheinlich dann irgendwie so ein paar Leute so anmalen, weil ich das auch ganz geil finde, dann so zwischendrin irgendwie, aber...
Ja, vor allen Dingen als ausgekoppeltes Killteam ist halt so ein Nachtschema, ja, der Knüller.
Das ist halt cool, aber hauptsächlich wird das schon so ein bisschen, also wird das schon halt so gefiddelt mit so ein paar Ultramarine-Einschlägen dabei, weil das ja Nachfolgeorden von denen ist und ja.
Also... blauen Lidschatten.
Dachte ich jetzt so, eigentlich, ja. Ja, eigentlich schon.
Verstehe. Was soll ich sagen? Was habe ich gemacht?
Gleacher.
Ich habe gelesen. Ich bin endlich mal bei meinem Siege of Terra 3 große Schritte weit nach vorne gekommen.
So.
Tolles Buch, aber ich muss sagen, also ist wirklich tolles Buch, aber im Gegensatz zu 1 und 2 packt es mich jetzt nicht so richtig. Nee. Vielleicht, weil die Thematik ja immer noch sehr ähnlich ist, immer noch die Belagerung. Dann schwingt das immer zwischen Sicht Space Marine, Sicht imperialer Soldat. Es geht immer so hin und her. Ja, ich mag's, aber es reißt mich jetzt nicht genauso doll mit wie der erste und der zweite Teil. Und ich habe mir so viele Bücher gerade gekauft. Ich bin wirklich jetzt mich am Durchprügeln, damit ich bloß den nächsten Roman anfangen kann.
Okay.
Weil ich unbedingt hier den zweiten Black Legion habe ich mir ja endlich geschossen. Den will ich unbedingt anfangen, weil mit Aaron Dembski-Bowden kann man immer nichts verkehrt machen. Ich gerade mit meinem lieben Freund Paul gestern Abend drüber gesprochen, dass einfach gewisse Autoren ein Garant dafür sind, dass es funktioniert und einfach gut wird.
Das ist wie so eine Art Gütesiegel.
Ja, total. Und... genau, audiobuchmäßig bin ich jetzt gerade mit dem Verräter durch, ein großartiger Horace Heresy Roman.
Fantastisch.
Ja, also wieder einer der Sternstunden der Reihe. Und habe dann mit Entzücken festgestellt, dass der 6. Caiaphas Kane jetzt bei Spotify drin ist.
Ja, ganz und frisch, ne?
Da bin ich jetzt gerade drinne, und das beschreibt halt Caiaphas Kane zum
Ausbruch des
13. Schwarzen Kreuzzugs. Ja, das kannst du schon im Klappentest lieber Nico, also das ist jetzt kein Spoiler.
Verdammt. Ich bin auch gerade wieder bei einem Caiaphas Kane dabei, nachdem ich richtig hart den Deliverance Lost durchgesuchtet hatte. Das war so, ich habe das Buch mal geschenkt bekommen, weil es irgendwie keiner gekauft hat. Und weil Ravengard haben ja irgendwie einen völlig zu Unrecht super schlechten Ruf irgendwie, dass die langweilig sind und alle emo. Aber meine Güte, sind Ravengard cool, ist Corvus Corax cool. Das war ein super geiler Roman. Und das brauchte ich danach aber nochmal was anderes. Und bin jetzt wieder im 4. Caiaphas Kane. Und es ist wieder mal, ich sitze im Auto und lache.
Ist der 4. der, wo er auf Perlia landet das erste Mal mit der Landungskapsel?
Ja.
Ah, geil, der ist einer der besten der Reihe. Finde ich großartig. Ist ja. Richtig, richtig geil.
Der hat gerade die gerade beschreibt seine geliebte Inquisitorin so ein bisschen wütend, so ja, woher der jetzt genau weiß, wie diese Tech-Priesterin hier unter ihrer Robe gebaut ist, das können wir nur spekulieren.
Alter Schlingel. Das ist auch im sechsten geil, da geht's halt um, also da ist er sozusagen schon im gehobenen Alter und das hat er auch schon mehrfach erwähnt, dass er ja dann irgendwann Ausbilder wird sozusagen an der Schola Progenium und da auch wie er über die Kadetten spricht. Ja, alle hörten mir zu, bis auf ja, Kadett Müller, der glotzte vom Balkon und war sehr eingenommen von den Nahkampfübungen ein paar Sororita-Novizinnen. Ja, die sind einfach so gut und bringen halt so frischen Wind ins Warhammer 40.000-Universum.
Das ist auch sehr blumig beschrieben auf jeden Fall. Ne?
Und apropos frischer Wind im Warhammer 40.000-Universum, habe ich auch gestern mit meinem Freund Paul besprochen. Ich habe ihm gerade die Backwin-Reihe ausgeliehen, weil das kann ich auch jedem nur wärmstens ans Herz legen. Also wenn ihr wirklich bei Spotify Hörbücher hört, habt ihr bestimmt schon Eisenhorn und Ravenor durch. Kauft euch die Backwin-Reihe. Einfach großartig.
Es macht aber auch erst Sinn, nach Ravenor und Eisenhorn.
Ja, also ich sag mal, wenn man die vier Eisenhorn-Bücher gehört hat, kannst du auch mit Backwin starten.
Ja?
Also ja, Ravenor macht Sinn, klar, aber ich kann auch verstehen, dass man bei Ravenor aussteigt, weil das einen nicht ganz so packt wie Eisenhorn.
Die Ravenor-Dinger sind auch zum Teil bei Spotify drin, richtig?
Alle?
Ja.
Alle drei. Also ich fand Ravenor auch sehr gut, aber ich fand halt das Ende der Trilogie sehr schwach. Aber das muss natürlich auch jeder selber für sich herausfinden. Aber das ist, finde ich, ja, also Ravenor habe ich jetzt schon auch von mehr Leuten gehört, dass sie da irgendwie ausgestiegen sind irgendwann. Das Gefühl hatte ich jetzt nicht. Ich fand, das war mega gut und auch mega erfrischend und innovativ. Aber das Ende hat mich halt echt so ein bisschen kalt gelassen, da war ich echt so ein bisschen enttäuscht. Aber Backwin macht das mehr als wieder gut, ne? Also kann ich immer nur wieder empfehlen. Backwin ist einfach so geil und du hast mehrfach während der Romane so heftige Aha-Momente und sitzt echt mit offenem Mund vorm Buch, weil du denkst, boah, das ist jetzt passiert. Also es wird halt wirklich häufig in die Hauptlore eingegriffen und so massiv, dass es einfach super cool ist, so, ne? Also das macht richtig Bock.
Das macht ja auch insofern Bock auf mehr, also mehr von den Internas auf den einzelnen Welten, weil das auch mit beleuchtet. Und ich glaube auch, dadurch, dass man dann halt auch als, ich sag mal, nicht Warhammer-Fan, aber trotzdem immer mal was Nettes hören oder zumindest gucken, wird das auch bestimmt der Einstieg sein, wenn die mal einen Film drehen sollten. Irgendeine Inquisitor-Folge oder irgendwas in der Richtung, dass man einen Eindruck vom Alltag bekommt, von dieser ganzen Szenerie und natürlich dann halt auch, ist ja alles ein bisschen mit Kriminellen und auch Chaos und es macht das Ganze echt spannend und tatsächlich filmisch umsetzbar.
Es war doch mal bestätigt, dass Netflix die Eisenhorn-Trilogie drehen würde, oder nicht? Mit den Leuten, die Man in the High Castle gemacht haben. Gibt's da mittlerweile irgendwas Neues von?
Ich glaube, die hatten irgendwann noch mal vor ein, zwei Jahren, glaube ich, noch mal so ein Update gepostet, dass das immer noch wohl Thema ist, aber ich glaube, so richtig konkret
wird es nicht verfolgt.
Ja, ich glaube nicht, dass das großartig da weitergeht. Was da natürlich hinter den Kulissen passiert, ist eine andere Frage, aber so richtig die fetten Updates hat man ja noch nicht bekommen. Es gab ja irgendwann mal so ein Cast-Leak, aber da ist ja, glaube ich, auch nicht geklärt, ob das vielleicht fake war.
Ich erwarte ja, dass die Serie mindestens so viel Kohle bekommt wie hier Rings of Power. Mindestens.
Oder das Doppelte.
Ja,
dreifach. Ja, wir sind gespannt. Habe ich auch tatsächlich gestern mit Paul drüber gequatscht. Wir haben uns hier bis in die Morgenstunden festgelabert so und ja, war auch großes Thema Warhammer 40k Realverfilmung. Ja, immer wieder spannend, sich da mit Leuten drüber zu unterhalten, die auch tief in der Materie drinne sind, so was die eigenen Erwartungen sind und sowas. Ja, könnte man tatsächlich eine komplette Sonderfolge drüber füllen, finde ich spannend, aber man hat halt nichts Greifbares, ne? So.
Aber was wären denn da so ganz ganz grob deine Erwartungen?
Also so, es ist
also Richtung Eisenhorn und sowas in der Richtung fände ich halt wesentlich nachvollziehbarer, als wenn es gleich losgeht mit irgendwie Space Marine, Space Marine, Space Marine, bam, bam, bam.
Ja, ja, das ist halt auch so meine Einstellung. Also ich fand jetzt auch bei Warhammer Plus, bei Warhammer TV, sobald die Space Marines zwischenmenschlich miteinander agieren, wird es halt irgendwie ein bisschen unangenehm. Und das glaubhaft hinzukriegen, ist, glaube ich, eine Meisterleistung. Deswegen denke ich auch erstmal Space Marines weglassen. Und wenn Space Marines, dann vielleicht mal einer im Hintergrund, der so gut wie gar nichts sagt.
Das könnte cool sein, aber wenn er halt mehr sein sollte, nehmen wir das jetzt mal an. Ich glaube, ich hätte dann so einen Fang den Ball im Becher-Moment. Wenn die dann auf einmal irgendwie zwischenmenschlich werden.
Ja,
Und man sich dann denkt, wow.
Ja, mich holt das auch immer nicht so ab. In den Büchern mega geil, also teilweise, aber also jetzt bei Warhammer TV, diese Angels of Death Serie zum Beispiel, wirkt halt super hölzern, ne? Also wie die miteinander umgehen und so. Ja, ist halt auch, wenn man sich bei Dawn of War zum Beispiel, wenn man den ersten Dawn of War Teil oder den zweiten sich überlegt, das jetzt als Realfilm, die Dialoge und das Handeln miteinander ist halt auch super cringe, ne?
Voll. Vor allen Dingen, stell euch mal vor, man macht da so ein relativ niederschwelliges Ding mit so. Ich meine, Eisenhorn hat ja alles, ne? Da hast du Menschen, du hast imperialen Alltag, du hast eine gute Detektivgeschichte mit Horrorsprenkeln drin, so Thriller-Sachen. Und dann, wenn dann mal irgendwie ein Space Marine kommt, und wenn es bei den Eisenhorn-Sachen sind, ist ja nur dieser Slimish Marine, glaube ich, ne? Aber das ist ja direkt so, oh mein Gott, da ist ein Space Marine. Und der ist auch sofort eine riesige Bedrohung, ne? Das ist schon geil. Wird man jetzt die Horus Heresy machen, das wird sich dann schon ziemlich schnell abnutzen irgendwie.
Allein total, das man läuft halt Gefahr, dass das so ein Michael Bay-Schund wird, ne? Dass das halt so eine Eintagsfliege wird. Ein krasser Blockbuster mit heftigen Effekten, aber am Ende weißt du gar nicht, habe ich jetzt gerade Transformers geguckt oder den neuen Avengers oder vielleicht doch eine neue Teenage Mutant Ninja Turtles Verfilmung.
Also nachdem ich Dune gesehen hatte, dachte ich mir so, boah, okay, Denis Villeneuve, Dune, der könnte einen Warhammer-Film drehen. Auf der anderen Seite ist es jetzt zu spät, jetzt hat er schon Dune gemacht, ne?
Genau, das habe ich halt auch sofort gedacht. Also jetzt müsste eigentlich erstmal wieder 10 Jahre Ruhe sein, bis man das Thema 40K im großen Stil für Kinos offenbart, weil die Konkurrenz knackst du nicht.
Und Avatar 2 kommt jetzt ja auch noch raus. Das ist auch nochmal Konkurrenz.
Ja, vor allen Dingen für die Tau. Nee, aber um meinen Hobby-Progress weiterzumachen, ich bereite mich ja auch schon aufs nächste Jahr und mein großes Projekt, dann eine Bad of War-Kampagne zu machen, vor und halte jetzt auch gerade mal wieder eine Tortuga Bay-Verpackung in der Hand, die gerade frisch von Grabowski eingetroffen ist.
Ja. Yeah.
Ich mach die jetzt mal auf für so ein Live-Unboxing. Hello.
Ich diese Woche auch Post bekommen.
Ich habe mir jetzt tatsächlich die Salamanders, ich weiß nicht, wie...
Nein. Du hast Dragon Warriors gekauft.
Wie heißen die?
Dragon Warriors.
Warriors, genau.
Ich habe ja wieder im Strahl gekotzt. Ne? Ich hatte mir ja unter riesigem Aufwand hier mit Tortuga Bay Körpern und Forge World, nicht Fire Drakes, wie heißen sie noch, die anderen... Special Forces da aus 30K, ne, die auseinandergeschnitten, den ganzen Salamanders-Kram da runtergekratzt, das dann auf die Tortuga Bay-Körper drauf und jetzt bringt Tortuga Bay genau diese Körper selber raus. Und ich denke so, nein, ja.
Ich hätte mir so viel Arbeit. Was ich mir gedacht habe, ich wollte dir echt erst schreiben und die einerseits sagen, was du für ein Arschloch bist, dass wenn du schon für Tortuga Bay designst, dass du uns das auch mal früher stecken könntest. Und auf der anderen Seite wollte ich dich beglückwünschen, weil das echt eine coole Nummer ist, dass du das machst. Das eigentlich sehen ja genauso aus. Das ist ja
der Wahnsinn. Aber voll. Volle Möhre.
Also hättet ihr dummen Arschlöcher mich jetzt gerade nicht unterbrochen, hätte ich auch erzählen können, wie geil ich diese Figuren finde, die ich gerade ausgepackt habe.
Oh, Entschuldigung.
Ja, das ist ja nur weiter Salz in meine Wunde.
Nee, aber es sind wirklich großartig. Und Tortuga macht es jetzt ja auch so, dass Beine und Oberkörper jetzt inzwischen getrennt sind.
Oh, zeig mal ins Mikro, bitte.
Ja, hier, warte.
Oh.
Cool.
Nicht schlecht, Herr Specht. Aber ich baue mir zwar auch für die Bad of War-Kampagne ein Salamanders-Kill-Team, aber ich werde tatsächlich die Körper gar nicht für Salamanders benutzen, sondern für Firehawks, weil die ja diese aufmodellierten Flammen haben. Und werde mir da ein Firehawks-Kill-Team rausbauen.
Geil.
Yeah, auf jeden Fall.
Richtig cool.
Oh, könnte man auch schön Legion of the Damned machen, ne?
Ja. Legion of the Damned, Firehawks, irgendwas klingelt da.
Klingeling.
Das mache ich. Ich bin da und natürlich unsere eigene Kill-Team-Kampagne schreitet mit großen Schritten voran und da bin ich auch immer am Bauen und am Machen und am Tun. Und ich denke mal, zur Ausstrahlung der Folge habe ich auch die Grundplatte für mein Apothekarion fertig und werde die dann auch posten. Ja, da muss ich jetzt auch endlich die dicke Öllunze auspacken.
Schön.
und mal im fetten Strahl auf die Platte absaften.
Komm zu mir, wir können jetzt wir können uns gemeinsam auf der Platte ölen. Das ist doch so geil.
Oh, das klingt auf jeden Fall sehr erotisch. Das ist dann der Plus-Content, den man auf unserem beim Imperator OnlyFans-Account
genau. Ey, macht mittlerweile jeder. Warum nicht auch wir? Die Frage ist, wer würde das kaufen? Aber wenn es genug Leute machen, ist es auch egal.
Habe ich mich gerade mit meinem Friseur darüber unterhalten. Es gibt für alles irgendwie eine Nische, ne? So, es
ist so. Halt,
ne? Also egal, ob man jetzt hier der durchtrainierte Don Juan Tommy Gold ist oder halt so ein Standardtyp wie wir, so ein bisschen teigig mit Hüftgold. Auch für solche Leute gibt's Abnehmer. Vielleicht ist das auch geiler, weil es einfach mehr real ist, so ein bisschen so einen kleinen unsportlichen Andy da zu haben, der irgendwie mal eine schöne Kill-Team-Platte abölt. Also wenn ihr eine Einnahme braucht, lasst euch gesagt sein, wir verurteilen euch nicht.
Das ist schon ein ziemlich spezieller Kink, aber der den hat, der wird dich in Gold aufwiegen dafür.
Ja, und es gibt für alles einen Fetisch. Aber Achtung, Perversionen steigern sich in der Regel und nehmen nicht ab. Also wenn ihr das ein paar Jahre durchzieht, könnte es finster werden.
Und es macht süchtig.
Ist so. Ja, das wäre so
es mein. Es fängt mit einer Kill-Team-Platte an und am Ende ist es dann
eine Torte bei Schwiegermutter. So.
Ja, okay, das ist ein bisschen sehr speziell, aber du, ich verurteile dich
nicht. Ja, das wäre der Hobby Progress und dann kommen wir zu unserer fulminanten Rubrik.
Was? Black Hole Blaster? Was das denn?
Ja, ihr habt den Einspieler gehört. Black Hole Blaster. Wieder mal eine Community-Frage an uns, die wir denn hier besprechen. Und zwar hat mir der liebe Phil geschrieben, ganz, ganz toller Typ. Also mit
von
dem
Dysonauts.
Den haben wir ja genau, ist von den Dysonauts. Und die haben wir, den lieben Phil haben wir auf dem OPR-Turnier kennengelernt und er sehr, sehr angenehmer Genosse.
Ja.
Der hat mir Folgendes geschrieben. Höre gerade die alten Folgen nach und bin bei der Folge 4 über die Orks. Die Frage, die ich noch interessant finde, ist: Existieren Gork und Morg und die Orks glauben an sie oder existieren sie nur, weil die Orks an sie glauben? Ja, ich weiß gar nicht, ich war der Meinung, das hätten wir auch geklärt in der Folge.
Ich habe ja auch so abgespeichert.
Aber die Folge 4 ist jetzt ja auch schon ein paar Monde her.
Ja, den einen oder anderen.
Von daher, wer möchte beginnen? Also ich kann gerne, soll ich meine 15 Cent dazu abgeben?
Deine 15 Cent?
Ja.
Okay, ich habe vielleicht noch 4,5 Cent.
Okay.
Für den Bums.
Ja, also die Orks sind ja so super hart warp-sensibel. Und es ist ja tatsächlich so, dass wenn Ork sein Auto rot anmalt, dass er dann schneller fahren kann. So, weil er dran glaubt. Da gab es ja auch diesen einen Ork, der sich die Beine rot angemalt hat, damit er schneller laufen kann. Und den Oberkörper lila, damit er nicht gesehen wird. Und naja, am Ende hat er keine Beine mehr.
Das ist geil.
Ja, und dementsprechend bin ich der Meinung, Gork und Morg gibt es halt, weil die Orks an sie glauben. Sind das quasi Warp-Entitäten, die geboren wurden aus dem Kollektivbewusstsein der Orks. Ich finde aber auch den Gedanken witzig, dass das eigentlich zwei normale Orks sind, die auf irgendeiner Dämonenwelt mal gestrandet sind und die sich gegenseitig immer auf die Fresse hauen und da nicht wegkommen, weil alle Orks sie für Gork und Morg halten. Und die
das ist
sind völlig angepisst.
Das ist natürlich auch geil. Die sind also 24/7 auf Zinne, weil sie dank ihrer Brüdern und Schwestern da nicht wegkommen.
Ja, genau, also so ein das Planet, eher, dass ein Planet entstanden ist aus dem Kollektivbewusstsein der Orks mit zwei großen Bergen und auf jeder Bergspitze sitzt einmal Gork und einmal Morg und die schreien sich da den ganzen Tag an und
ich stelle mir ein bisschen wie hier so wie heißt es nochmal, Takatogaland oder nee.
Ah ja, hier Lummerland.
Lummerland, ne, von hier einen mit zwei Bergen und so diese und jeder sitzt auf einer Bergspitze. Und die kacken sich jeden Morgen gegenseitig auf die Fußmatte.
Und schicken, weil es gab doch früher auch den Zauber Gorks Fuß oder Morgs Fuß. Und dann hattest du tatsächlich so eine Schablone in der Grundbox. Das war halt so ein großer Ork-Fuß, den du dann aufs Schlachtfeld gelegt hast.
Ja. Gorks, die schreiten sich darüber, was jetzt besser ist. Geil. Cunning but brutal oder brutal but cunning.
Ja, genau. Und also das sind einfach die großen, großen Schablonenzeiten, die 90er Jahre, wo es einfach für jeden Scheiß eine geile Schablone gab. Großartig.
Also die Riesenschablone von dem gefallenen Riesen.
Ja, und die haben ja dann tatsächlich einige Leute sozusagen in 3D nachgebaut, dass du dann, wenn du deinen Riesen hast, hast du gleichzeitig noch ein Modell gehabt, das du hingelegt hast, wenn der Riese umgefallen ist.
Jung. Auch dafür gab es Schablonen, genau.
Habe ich als Platzhalter in meiner Zwergenarmee.
Riesenschablone?
Ja, also ich habe mal total geile Story. Ich komme in den Laden, steht bei mir auf dem Arbeitsplatz eine Kiste. Ich so, was ist das denn? Guck da rein. Eine komplette Warhammer Fantasy Zwergenarmee. Hat ein Kunde von meiner Kollegin einfach für mich dagelassen, weil er brauchte sie nicht mehr. Ich so, wäh? Voll geil. Und dann ist da eine Slayer-Einheit und in der Slayer-Einheit ist so als Platzhalter mittendrin ein gefallener Riese, wo dann ein Slayer draufsteht.
Voll geil. Ja, das konntest du mit Regimentern halt auch voll gut machen, ne? Ja, schicki, schicki. Ja, wie sind eure Gedanken zu Gork und Morg?
Also, wenn man mich als den Ork in mir anspricht, dann sagt er definitiv, die waren schon immer da. Ich kann mir das aber auch ganz gut vorstellen, da das Kinder der Alten sind, also die Orks oder zumindest als Arbeits- und Kriegerkaste, dass da irgendwo die letzten Alten, ich sag mal, den so einen Gedanken ins Hirn gespielt haben oder den Gedanken ausgelöst haben. Und ja, von dort aus weitergezogen sind. Also durch die Gedanken der Orks, die dann von den Alten gelenkt wurden, die Warp-Entitäten aus den letzten beiden Alten sozusagen entstanden sind. Das wäre auch nochmal so eine schöne
so eine Art eigene Lebenserhaltung.
Könnte durchaus sowas sein. Also
das ist ja ein geiler Gedanke, das finde ich richtig gut. Also, dass die Alten sozusagen die Orks ja als so warp-sensibel erschaffen haben und ja eigentlich als die perfekte Biowaffe und gleichzeitig sich dadurch unsterblich gemacht haben, weil die Orks an sie glauben. Vielleicht waren das die beiden Gebrüder Gork und Morg von den Alten, die sozusagen die Orks erdacht haben und die haben sich damit sozusagen ein Denkmal gebaut.
Ich vermute nur,
jeder Vollidiot weiß, dass das die Liebe versaut, ne?
Ich vermute nur, dass diese Spielerei etwas nach hinten losgegangen ist, weil, naja, die wurden halt durch die Gedanken der Orks extrem verroht, ne? Und sind jetzt halt eigentlich nur noch zwei Brutalos, der eine mit ein bisschen mehr und der andere mit ein bisschen weniger Grips und naja, und nicht mehr vielleicht das, was die Alten ursprünglich damit geplant
haben. Ja, genau, dass sie selber total degeneriert sind dadurch. Und gestern haben sie noch Schach gespielt und Bach gehört und heute machen sie Dosenstechen.
Und die Kassiere.
Das passiert halt, ne, nach so ein paar Äonen zu zweit. Wie so ein altes
Ehepaar. Ja, klar. Oh, das ist geil. Ja, da könnte man auch was Schönes drüber schreiben. Ja. Ja, wollen wir die Rubrik abschließen oder habt noch einer was zu sagen?
Ja, ich denke das auch. Also die Orks glauben dran und es ist ja in der Natur des Menschen auch, ne, dass man an was glauben will, gerne mal. Und ja, wir haben ja auch unsere Götter erschaffen. Und warum nicht auch der Ork? Und wenn er dran glaubt, dann passiert's.
Ist ja auch eigentlich eine krasse Macht, die wir haben, ne? Also einfach mal einen Gott erschaffen.
Ja, aber schön. Es war ein paar Tage, bis das auch wirklich etabliert ist und kostet auch viele Leben.
Schreibst ein Buch, ne?
schreibst einen Bestseller.
Dann gibt's Völkermord und dann bist du etabliert.
Ja, dann schon lügt der Lachs.
Super.
Was? Blackhole Blaster? Was hat denn?
Ja, hat noch einer was zu sagen oder wollen wir jetzt mal in die Episode starten?
Ich hab was zu sagen. Ich hol mir jetzt ein Bier.
Ja.
Lecker.
Ja, mach mal. In der Zeit gehen wir da wieder rein, wo wir aufgehört haben. Und zwar, es geht um die Dalith-Kampagne. Der Krieg im Orbit und über den Wolken, unter den Wolken hat stattgefunden. Und wir gehen direkt rein in die Operation Pluto und da geht auf jeden Fall die Bodenoffensive des Imperiums gegen die Tau los. Und damit startet Grabowski.
Genau, Operation Pluto und wie schon gesagt, wir sind immer noch auf Dalith und in Erwartung einer weiteren Tau-Flotte haben die imperialen Streitkräfte eine Bodenoffensive eingeleitet, also haben die schnellstmöglich eingeleitet und alles, was halt so über war, was halt so ging, auf der Oberfläche landen lassen und durch die sehr gut ausgebauten Straßennetze der Tau gelang den imperialen Streitkräften auch ein extrem schneller Vorstoß in Richtung ihrer Ballungszentren. Ne? Und da bildete die Speerspitze Titan und gepanzerte Streitkräfte, also riesengroße Läufer bis, also wirklich Knights, Titanen.
Am geilsten ist bei Titanen immer, wie die abgesetzt werden mit diesen Sargschiffen.
Ey, ist der Hammer.
Ja.
Das sieht einfach sowas von asozial aus.
Also, warst du schon mal dabei?
Nee, aber ich stelle mir das so vor. Also wie es halt beschrieben wird. Ich meine, keine Ahnung. Also ich glaube, ein so ein Ding würde reichen und keine Ahnung.
Die Erde wäre befriedet.
Sofort. Die wäre auch schon befriedet, wenn auf einmal so ein Ding da oben aus den Wolken so ganz langsam rauskommt quasi so und dann so.
Oh mein Gott, das sieht aus wie ein riesiger Lümmel.
Ich finde den Namen.
Oh mein Gott, es ist eine Weltraumputze.
Ich finde die Bezeichnung der Schiffe super. Sargschiff. Das ist so ein geiler Name.
Wunderbar.
Ja, besser als Sackschiff.
Ja, weil die halt so hässlich
sind. Ja, oder Transport. Aber die sind auch unterschiedlich groß. Teilweise mit einem Titan drin oder manchmal ganze Manipel.
Ja.
Richtig unterschiedlich.
Das reimt sich auf Schniepel.
Ich konnte es gerade sagen.
Ja, Imperator Titan in jedem siebten Ei.
Fällt auch gar nicht auf. Das fällt auch gar nicht auf. Das wäre doch geil. So im Epic-Maßstab und so. Also ich würde massenweise Kinderschokolade fressen.
Ja.
Zumindest jedes siebte Ei.
Oh, ich hatte heute Waffeln zum Frühstück, auch schön.
Und war geil?
Schokolade drin.
Schokolade. Mit Schokolade.
Ja. Ich arbeite an meiner OnlyFans-Figur, merkt ihr.
Ja. Aber wir müssen aufpassen, dass es dafür nicht zu viele Abnehmer gibt. Ansonsten ist mit deinem Hüftgold auch nicht mehr so viel.
Abnehmer. Sing!
Wow.
Oh. Witzig. Brille. Ihr Lieben, kurz die Füße hoch.
Geil. Ja, ich habe heute bei Weight Watchers angerufen, aber da hat keiner abgenommen.
Oh, der Witz, der hat auch inzwischen schon Bart und Gehhilfe. Yo.
Ich hab mal gerade eine ganz wichtige Zwischenfrage. Wie lange sind wir jetzt in der Folge, also im Thema?
32 Minuten und
24 Sekunden. 970
Minuten. Okay, also wirklich in der Folge?
Im Thema?
Zwei
Minuten.
Zwei Minuten, geil. Neuer Rekord, oder?
Ja, super gut.
2 Minuten drin und schon wieder scheiße.
Bla, bla, bla.
Der geneckte Zuhörer denkt sich so, oh geil, Titanen. Boah, krass, was geht jetzt denn los? Habt ihr übrigens schon Folgendes gedacht?
Ich hatte heute Morgen Waffeln.
Hab ich Waffeln gehabt heute Morgen? Du glaubst nicht, ne? Oh, hab mir den Schniepel gejuckt.
Ja. Ich würde auf jeden Fall für Titanen in Überraschungseier die Gesundheit meiner Kinder riskieren. Auf jeden Fall. Die müssten Schokolade essen.
Ja. Völlig atypös, aber Papa hat einen Apparator Titan.
Oh, und? Hast du schon mal einen gefunden? Ich habe schon 32. Du kranke Sau.
Papa, müssen wir wieder schon. Ja.
Das wäre doch geil.
Der LKW von Ferrero steht schon wieder vor der Tür. Ja, Grabowski.
Ja.
Erzähl doch mal. Jetzt war ich doch reicht doch nicht immer so vom Thema.
Ja, oder? Das kannst du ja, das können wir ja alle sehr gut. Back to topic, Titan und gepanzerte Streitkräfte. Also Titan, von Titan bis runter zu, wie heißen diese ganz kleinen Läufer nochmal, die es da gibt?
Arminger.
Diese, meinetwegen auch die.
Arminger Warglaives.
Da halt soweit alles dabei und gepanzerte Streitkräfte, also alles, was irgendwie auf Kette, Halbkette oder Rad irgendwie ist und dick Bums macht.
Obwohl, waren da wohl schon die Rogel Dawn Panzer dabei? Wurden nur nicht erwähnt.
Wahrscheinlich.
Unter Verschluss.
Das kannst du gut haben. Vielleicht waren die waren alle getarnt als Leaven Russ Kampfpanzer. Genau.
Wurden einfach immer nicht erwähnt und auf einmal sind sie da.
Zack.
Die sehen aber auch geil aus.
Ich finde die super.
Ja. Finde ich ziemlich cool.
Ich auch. Ganz toll.
Naja, und ganz toll. Ich bin Fan.
Ja. Schöne Mischung aus Leman Russ und einem
Vibes auf.
Ja, auf jeden Fall. Ja, sind schick, auf jeden Fall.
Ja.
Ich finde nur, die stellen durch den Scale den Leman Russ halt total in Schatten.
Ja, aber der wird ja keine normale Heavy-Auswahl sein, oder? Oder gibt's da schon Regeln zu?
Nee, weiß ich nicht.
Keine Ahnung. Aber sind alle sehr, sehr gespannt auf den Codex, der da jetzt kommt. Also ich bin auch gespannt.
Ja, es wird ja auch schon gemutmaßt, dass Kunststoff-Titan kommen.
Kunststoff-Titan?
Oh mein Gott.
In jedem siebten Ü-Ei?
Der Walrak hat.
Wenn die einen Kunststoff-Titan bringen, bevor die einen Kunststoff-Thunderhawk bringen, dann werde ich trotzdem weiterhin mich mit dem Hobby beschäftigen. Aber da bin ich traurig.
Vielleicht sogar auch, genau.
Aber sauer.
Richtig wütend.
Genau einen Tag lang sauer.
Ja, ich würde ich sagen, boah, Games Workshop wieder. Und dann würde ich doch wieder eine neue Horus Heresy Box vorbestellen. Yeah.
Mit Wutkritze benutzen.
Ich habe schon zwei Modelle aus der Box zusammengebaut.
Ich habe ganz viele Holster verwendet.
Ja, stimmt. Einzelteile benutze ich auch mal gerne.
Die sind ja auch echt schick.
Ist so.
Ne? So, kommen wir mal wieder zurück zum Thema. als dann die gelandete Bodenoffensive Wälder und Hügel erreichte vor... Bam, bam, bam. Warte mal. Als die Hügel und Wälder erreicht wurden, verhärtete sich der Widerstand der Tau und ihr Raketenfeuer forderte einen hohen Tribut bei den Truppen des Imperiums ein. Also da haben sie natürlich mal wieder glänzenderweise gezeigt, wofür die kleinen Bläulinge super bekannt sind.
Blauies.
Für enorme Feuerkraft auf Distanz halt. Also die Glaskanonen. So halt, ne? Die haben die echt ordentlich behakt und haben es dann auch noch geschafft, die
ja, so ein Schuss aus dem Massebeschleuniger kann dir schon den Tag verhageln.
Ja, verhageln oder verblasen.
Ja, ist schon sehr, sehr unangenehm, so ein Schuss aus dem Massebeschleuniger. Ist schon, das ist wie einen dicken Zeh an der Bettkante stoßen. Mindestens.
Nur, dass der Zeh dann abreißt und dein Fuß gespalten ist bis zur Hacke.
Du meinst wohl, der Zeh platzt. Der Zeh platzt und der Rest auch. Wahrscheinlich. Naja, auf jeden Fall haben sie Tau dadurch durch dieses massive Raketenfeuer geschafft. Die Truppen des Imperiums, also die Speerspitze in den Wäldern von Galbrin in drei Teile zu zerschlagen. Neben diesem Raketenfeuer waren auch noch Sprungtruppen, also so Elite-Sprungtruppen der Tau beteiligt, mit Tarnfeldern ausgestattet, die dann halt ordentlich Kasala gemacht haben. Und da wurden zum einen die Titanen von Mantas ordentlich mitgenommen. Das war so gesehen der erste Teil, also der erste dieser drei Teile, der aufgespalten wurde.
Das ist ein Rupert-Typ mit ihren Opeln unterwegs. Opel Manta.
Was, ja?
Einfach so.
Unterwegs. Auch richtig geil.
So Tau mit Schnorris und Fokuhila.
Richtig geil. Der eine heißt Günni, der andere heißt Mann.
Günni,
Apostroph I. Wer tragen kann, dann ein Tau.
Ja, wer sonst? Wer sonst? Ne? Ich bitte dich. In dem zweiten Teil ging es an den Rakashan Rifles an den Kragen. Die wurden von den Crude aufgehalten, also den Crude-Kriegern, die halt mit auf Tau-Seite. Und der dritte Teil, da haben Ultramarines, Iron Hands und die Scythe of the Emperor auch wieder von Tau-Elite-Einheiten ordentlich auf den Sack bekommen. Und ja, circa 20 Kilometer vor der Stadt Galbrin kam der Vormarschstand zum Stehen und die Belagerung dieser Stadt konnte dann starten. Ne? Die imperiale Armee erhöhte dann nochmal ordentlich ihre Schlagzahl, um wieder Herr der Lage zu werden. Und ja, das hieß dann in dem Fall natürlich noch mehr Titan auf der Oberfläche. Alles andere hilft ja nicht. Wir brauchen noch mehr Titanen auf jeden Fall.
Wobei ich gelesen habe, dass hier dieser dritte Teil, also das Space Marine Kontingent ist so ziemlich das einzige, was halt standhalten kann und nicht irgendwie überrannt wird. Ne? Die Rakashan Rifles müssen ja irgendwie erfragen, ob sie da in dem Wald sich nicht eingraben dürfen, damit die nicht komplett zerschossen werden. Und dann kriegen sie endlich so, ja, okay, ihr dürft. Und dann, ja, geil, Grab. Und dann kommen halt die Krut und fressen die auf. Aber die die Space Marines, die können halt, also es wird ja immer wieder erwähnt, dass die Space Marines schon ein ziemlicher Kulturschock für die Tau generell sind, ne, irgendwie.
Ja, natürlich.
Ja,
natürlich.
Das ist total cool. Also vor allen Dingen hier Commander Weitsicht, der ist ja dafür bekannt, und daher hat er seinen Namen, dieses Weitsicht, er beobachtet ja extrem seinen Feind und analysiert da alles, versteht Taktiken, der hat ja auch den Codex Astartes verstanden und so. Und der ist ja auch relativ fasziniert von den Space Marines, ne? Also da gibt's irgendwie eine Szene, da ist er sozusagen in Lauerstellung und könnte da jetzt so ein Kontingent Space Marines einfach mega vernichten mit seinen Jungs. Aber tut es nicht. Die hier machen gerade so einen feuernden Rückzug. Tut das nicht, weil er beobachtet, wie die Apothekari gerade Gensaat entnehmen und sowas. Er versteht nicht genau, was da passiert, aber er ist so, dass er das respektiert und sagt, okay, das scheint irgendein Ritual zu sein, was die an ihren Gefallenen vornehmen und also akzeptiert das und respektiert das, obwohl es natürlich in der späteren Kampagne dann für ihn Nachteil war, dieses Contingent Space Marines nicht ausgelöscht zu haben. Also das ist mega interessant, ne? Also das zieht sich durch den ganzen Feldzug und das werden wir auch abschließend nochmal besprechen, wie dieses Verhältnis Menschen, Tau, Space Marines, Tau dann am Ende verblieben ist.
Ja, da merkst du aber auf jeden Fall diesen Ehrenkrieger-Kodex,
genau.
Dem Farsight auf jeden Fall folgt halt.
Ne? Und das da ähnelt sich ja auch einfach die Tau-Elite-Kriegerkaste und die Space Marines halt extrem, ne?
Ja. Definitiv.
Auf jeden Fall, der Oshova hat ja auch nun wirklich ein ganz krasses Gefühl von, der hat ja von klein auf an sozusagen sich hochgearbeitet. Der hat auch auf jeden Fall verstanden, was Ehre im Kampf bedeutet.
Das ist einer und, von uns.
Ja, ich genau. So ein bisschen, ne? Zur Wand. So sehen die echten Space Marines aus.
Nein.
So sehen die in echt aus.
Okay, nein. Okay, Nico, du meldest dich bitte um 12 beim Inquisitionsbüro.
Nein, nicht. Da musst dir erstmal ein Inquisitor die Rosette zeigen. Ist es soweit?
Schrankdienst.
Schrankdienst. Das Problem ist, ich weiß jetzt schon, wo sie ist und ich muss trotzdem noch mal dahin.
Da lohnt sich immer ein Blick.
Nee, ich weiß nicht, also auf jeden Fall Oshova, den fand ich ja super. Soll ich weitermachen? Oder Grabowski?
Ja, ich war noch nicht ganz fertig.
Oh, okay, sorry. Ja klar, ja, hau raus.
Alles gut. Also wie gesagt, es marschierten noch mehr Titanen über die Oberfläche, Planetenoberfläche, weil viel hilft viel, das wissen wir ja. Und gerade beim Imperium ist das ja irgendwie Credo Nummer 1, also Hauptsache rein da, wie auf Rex. Rein da, immer schön. Als würde es da keinen Morgen geben. Endlose Massen an Soldaten strömten aus den Landesschiffen und tausende Panzer ließen den Boden unter ihren Ketten erzittern. Und innerhalb nur eines Tages konnte die Imperialen eine Reihe von Brückenkopfen, Hexekopfen, alles Kopfen, von Brückenköpfen errichten und trotz massivem Beschuss von Langstreckenwaffen weiter auf die großen Städte vorrücken. Also
war eine gute Zeit.
War eine gute Zeit. Die haben garantiert wieder einiges wegstecken oder einstecken müssen, aber ja. Konnten da trotzdem dann noch, wie so oft einfach mal, weil viel hilft.
Ja, aber dieses methodische Brückenkopf errichten und sehr taktisch vorrücken, das ist ja auch Handschrift der Ultramarines, die da auch sehr mit drin hängen. Ne?
Da gibt's zumindest in jedem Trupp gibt's immer einen mit dem Klemmbrett und mit dem Stift, der dann erstmal, ne? Der
ist wichtig.
Der ist ganz wichtig, ne? Und der hat dann auch so ein Geldzählerschirm, weißt du? Diese grünen Schirme am Helm.
Geil, so ein Bauchladen.
Ja, ein Bauchladen hat auch, ne? Und diese Gummibänder,
gibt's Snacks auch.
Die Ärmel hochhalten, weißt du? Vom Hemd.
Naja, geil.
Sowas, ne?
Sehr organisierter Typ.
Und immer eine Kippe auf dem Zahn und dann immer so einen alten Tischtaschenrechner.
Weißt du? Nickelbrille. So eine Nikon in der Gürteltasche.
Ja, natürlich. Ne?
Sehr gut.
Und der macht die Buchführung.
Klingt nach dem 2006er Kroatien-Urlaub.
Geil.
Das war dein Outfit.
Ja, klar. Musste ich tragen.
der Deutsche kommt. Woran kennst du ihn? Naja, guck dir an.
Schönen guten Tag, ich bin Deutscher.
Von Zitzewitz, mein Name.
Das wussten wir vorher schon.
Ich müsste einmal durch, ich bin Deutscher.
Ja. Nico?
Ja, genau. Schon ein bisschen. Ja, genau, also die Gesamtkiste, die da ja auf dem Planeten stattfand, war ja auch ein bisschen so unter Zeitdruck, könnte man ja fast sagen. Weil die imperialen, ich sag mal, Verbände waren ja auf 2/3 reduziert. Das hatten wir ja bei der letzten Folge schon mal, dass halt durch so eine kleine Satelliten-Huch, ich kann ja doch schießen, Aktion, gut und gern da ein Drittel der Gesamtstärke schon mal reduziert wurde. Und naja, die waren ja jetzt auch schon in den, ich sag mal, Kernwelten der Tau aktiv Und das merkten die nicht nur, also merkten die zuerst natürlich im Orbit, dass halt immer mehr aus allen möglichen Richtungen Verstärkung eintrudelten. Und deswegen haben sie sich halt auch so viel oder haben sie so viel Gas gegeben am Anfang, um möglichst schnell diese Brückenköpfe zu etablieren, auch wenn es echt teuer erkauft war. Genau, und auf dem Boden hat es ja schon eben erzählt, da ging es dann halt auch schleppend voran, aber es ging voran und auch jede Stadt, die eingenommen wurde, die wurde regelrecht aus, alle Tau, die da drin zu finden waren, wurden, da gab es nicht so das Ehrgefühl, die wurden ausgelöscht. Das muss man klipp und klar sagen. Aber die merkten dann im Laufe der Zeit, also hier die beiden Commander, ich glaube, es waren auch nur die zwei, ne? Oshova und Oshazera, die, ich sag mal, die Kommandostruktur der Tau geleitet haben, oder? Waren das nur die beiden?
Ja, ich weiß gar nicht. Ich glaube, Kais hat da gar nicht mitgemischt.
Es kommen immer wieder mal irgendwelche Himmlischen an, um dann mal eben irgendwie was zu erklären. Genau, aber ich glaube, so Field Commanders sind Schattensonne und Farsight.
Genau, und die merkten halt, dass sie halt, also der Oshova hat ja, wie gesagt, schon viel erkannt anhand der Kriegsführung der Imperialen. Und gegen die dicke Panzerung der Titanen und diese Schutzschilde, die sie hatten, hatten sie echt Schwierigkeiten mit. Aber die wussten, ja, im kleinen Stil können wir auf jeden Fall denen beikommen. Und haben, also diese Oshazera zum Beispiel, die hat angefangen, immer im Nachtzyklus des Planeten durch Spezialangriffe kleine Kontingente der Imperialen abzuspalten und zu auszulöschen. Oder Oshova hat irgendwelche Spezial-Kampfanzüge entwickelt, die von einem Manta runterspringen, mit Fusionsblastern auf so einem superschweren Panzer landen und den dann halt in die Stücke schießen und wieder hochspringen zum Manta und weg sind sie.
War das, also diese, waren das diese XV-88 oder wie heißen?
Ja, XV-8.
Ah, ja.
XV-8 einfach nur Sonnenschild.
XV-88 sind die genau. Großen Artillerie-Dinger von denen, ne?
Stimmt. Genau, das sind die ganz großen, dicken Dinger
von hinten. Ist übrigens mein Lieblingsbraun. XV-88.
Ach so, das Braun, ja. Die Farbe, ach so, okay.
Ich dachte, du meinst die richtig extra dicken Dinger von hinten.
Ja, auch. Ja. Und
ich dachte XV-88, deswegen die Braun.
Ja, genau.
Ach so,
ja. Ich habe das immer Taubraun genannt, weil das für mich das Taubraun war. Und jetzt, guck mal, XV-88 ist wirklich so ein Tau-Läufer gewesen.
Ja, guck mal, selbst du lernst hier.
Ja.
Aber ist das Taubraun nicht eigentlich so ein Ocker?
Ja, das ist ein helles, also das ist im Prinzip das Äquivalent heute zu Snakebite Leather von früher.
Ah. Echt, ist das so?
Okay. Also, Ocker, Rocker, bleib mal locker. Ja,
und hier das Agrilan Earth vom letzten Mal ist ja auch eine gute Farbe. So ein Technical Ding.
Ist so, ne? Ein Technical-Ding. Ist das so eine Crackle-Farbe, die so aufbricht, oder ist das so ein Zeug, wo sie Sand...
Ja, nee, ist so ein Crackle-Ding. Da machst du schöne Bases mit.
Ah ja, cool. Ja, genau. Ich wusste, okay. Da gab's was. So. Crackle.
Nice. Naja, jedenfalls, die Tau wussten sich also im Kleinformat auch zu helfen. Auch selbst schon so umsichtig, hier der Oshova hat ja, also Commander Weitsicht mit seiner Weitsichtigkeit, hat festgestellt, sobald irgendwie auch nur einer meiner kleinen Kampfanzüge beschädigt ist, geht ab in die Reparatur und somit hat er ständig, ja, frisch reparierte Maschinen gehabt und keine Komplettausfälle, was natürlich auch recht clever ist. Und das kam dann halt zu so einem richtigen Abnutzungskrieg.
Bester
Krieg. Naja, und
Bester Krieg, Abnutzungskrieg.
Ich finde das ja super, nur wenn das die
Imperialen. Ja, natürlich. Waren. Ja, ja.
Und das ging natürlich nicht so ganz auf. Aber das war halt auch nicht nur einseitig. Also die Imperialen haben, wie gesagt, mit den Titanen extrem viele Abschüsse erzielt. Und das war auch einfach wenn so eine halbe Sonne in so einer Stadt aufgeht, das macht natürlich was aus. Oder in Städte rein teleportierte Terminatoren, das kann hässlich enden oder hat hässlich geendet. Und zwar nicht auf der imperialen Seite. Und man hat festgestellt nachher auch, dass kleinere imperiale Verbände, also Infanterie, die gar nicht so die große Unterstützung hatte durch schwere Waffen, weil schwere Waffen, da ruht sich die imperiale Armee drauf aus, die haben festgestellt, wenn sie in den direkten Kontakt mit den Feuerlinien der Tau kommen, das sind ja ganz, ganz schwache Leute. Und auf einmal fingen sie an mit ihren Grabenkeulen, Bajonetten, Füßen und Stiefeln die Tauriel recht auseinander zu rupfen. Also da hat man auch festgestellt, das gute alte Bajonett reißt die Tau auch ziemlich gut aus der Fassung.
Ja, und genau davon will ich einen Spielfilm haben.
Genau davon.
Ich will Death Corp of Krieg-Typen, die Tau mit ihrem Schwarzen.
Das war's auch. Also gar nicht mehr. Einfach nur 2,5 Stunden.
120 Minuten.
Nur dieses eine Bild. Aber nicht Stop Motion, ne?
Nee, das war schon. mit so Knetsoldaten.
So Knetsoldaten. Wie heißt das nochmal, diese ganz schlimmen Filme?
Harry Herrenhausen?
Ja, Ray Harryhausen. Jason und die Argonauten, Kampf der Titanen.
Ja,
Ich mal gerade ja hier aus dem Ray Harryhausen, aus dem, welcher ist denn das? Sindbad. Diesen riesen Zyklopen, den mal ich gerade an, genau.
Ja, sehr, sehr schick.
Cool. Das Ding ist so ein Monster.
Aber zurück zum Gulaschfest an der Taufe.
Ja, aber natürlich ist das kein Universal Vorgehen. Prinzipiell ja der imperialen Armee, aber nicht, wenn du nicht unendlich Reserven hast. Das ist tatsächlich so der Nachteil. Dann wiederum haben aber auch die Tau irgendwelche krassen Ereignisse oder krasse Sachen gemacht im Rahmen dieses Dalith-Kriegs. Und zwar, ich glaube, die kam halt, eine große Panzerarmee kam an einer Stadt an und dann ging auf einmal sowas in der Art wie eine EMP-Bombe hoch seitens der Tau. Und alle Panzer standen still, konnten nichts mehr machen. Und wer kam natürlich dann? Die Krothunde, Krotoxe und die haben dann halt mal die kompletten Panzerbesatzungen.
Die Knarloks.
Davon gibt es übrigens keine. Ja, genau. Davon gibt es aber auch keine offiziellen Tau-Aufzeichnungen, weil das wohl ziemlich brutal zur Sache ging. Und,
ja. Aber ich finde halt, das war auch fürs Imperium halt eine sehr erfrischende, wenn auch negative Erfahrung, einen Feind zu haben, der sich halt so rasant an seine Umstände anpasst sozusagen. Also die Tau haben sich ja immer ziemlich schnell entwickelt und naja, das siehst du ja auch in der menschlichen Geschichte, wenn Krieg ist, macht halt so der technische Fortschritt halt Sprünge. Ne? Also siehe Erster Weltkrieg, was da passiert ist in den paar Jahren, was so die Kriegsführung angeht, ist ja gigantisch und das ist auch so ein bisschen bei den Tau. Ne? Also die stellen sich halt auf einen Feind ein und kommen mit immer neuen Schweinereien, sag ich mal, um die Ecke.
Ja, absolut, ja klar. Nur das dauert bei den Menschen etwas länger, weil die einfach, naja, durch die Titanen einfach die größeren Kanonen haben und durch den imperialen Soldaten einfach auch die Masse.
Ja,
das
ja,
ist, dass sie sich verändern müssen, tatsächlich eher spät Einzug hält. Und wenn sie nicht weiterkommen, dann haben sie halt ihre Brückenkopfeinheiten in Form von Space Marines.
Ja, ja, genau. Also. Und da ist auch dann dieser, was ich in der letzten Folge relativ am Ende erzählt habe, mit diesem Ordensmeister von den Scarlords, der dann da von den Tau sozusagen mit so einer Stasiswaffe gefangen wurde und immer noch heute als Denkmal auf
immer noch.
Ist das Agrilan, wo wir gerade sind, auf Dalith steht.
Gibt's zu den Scarlords eigentlich irgendwie, ich habe da mal gesucht, wie die aussehen oder gibt's da Lore zu? Ich habe nichts gefunden.
Nö. Es gibt nur diesen Absatz. Die haben halt eine Mega-Fehde mit den Tau, haben gar keinen Bock auf die. Genau deswegen halt, weil die halt diesen Ordensmeister da eingefroren haben und sozusagen für die das die absolute Entehrung ihres Ordens war. Aber es gibt kein Farbschema und gar nichts.
Nebenbei merkt auch echt immer noch crazy shit, dieses in dieser Stasis sein. Also
ja.
Ich find's echt krass.
Ist der tot?
Also die Vorstellung
oder kann der wieder aufgetaut werden?
Theoretisch, wenn er in Stasis ist, kann er wieder aufgetaut werden. Das war das Kampf um Violos. Da ist das passiert. Da haben sie 90% ihrer Einheiten verloren, inklusive ihrer kompletten Kommandostruktur. Und da ist das halt.
Aber das ist ja noch asozialer, ne? Wenn der einfach da noch vor sich hin lebt in der Stase und im Prinzip jederzeit irgendwie. Das ist ja Öl auf den Rachemotor sozusagen, ne?
Ja, ja, genau. Deswegen waren die Scarlords ja auch sehr für den Exterminatus.
Ja, auf jeden Fall. Aber nicht nur Oshowa und Oshazera haben mitgemischt.
Oh, warte mal. Ich müsste noch einmal dazwischen. Da habe ich Blödsinn erzählt. Das mit diesem Stasis, das ist erst im Nachspiel zum Damocles Crusade passiert.
Sicher?
Ja. Ich lese hier gerade. After the Damocles Crusade conclusion, the Scarlords led an Imperial fleet that ambushed a Tau force that attempted to reclaim worlds in the Damocles Gulf. Das werden wir nachher nochmal besprechen.
Aber auch da wieder, ne, okay. Da wurde ein Denkmal gebaut und jeder Vollidiot weiß, dass das bei den Scarlords mal ziemlich hart die Liebe versaut.
Ist so, ja, hab ich auch gehört.
Waren vorher schon richtig umgängliche Typen.
Aha. Ja, absolut. Naja, auf jeden Fall, aber auch die Himmlischen hatten dann halt auch die ein oder andere glorreiche Demlack-Idee.
Demlack?
Ja, also die,
geil.
Ja, die hatten halt
schon lange nicht
mehr. Es gab ja noch andere Kommandeure, außer halt, wie gesagt, die beiden. Und die kleineren Kommandeure oder auch Kampfanzug-Kommandeure, die haben Neurochips implantiert bekommen.
Und zwar großartig.
Mit dem Wissen von diesem Commander Reinflut, der ja Oshazera und Oshowa trainiert hat.
Reinflut. Pure-Tide, Alter.
Naja,
Pure-Tide.
Ja, genau.
Mann, sag bitte Pure-Tide und nicht Reinflut.
Ja, komm, wir sprechen hier Tau, das heißt Pure-Tide auf Tau.
Ja.
Die sprechen nämlich ganz zufällig auch Englisch.
Ja. Na, genau, die Menschen sprechen ja Latein. Die Tau sprechen halt Englisch.
Die Tau
sprechen älter Französisch.
Ja, so wie im echten Leben.
Nee. Wer hatte das jetzt nochmal letztens gesagt, dass die Tau, weil wir ja so das Gefühl haben, dass sie mit der Handelsgilde von Star Wars so zusammenpassen, dass sie eher Französisch sprechen?
Da hat Paul uns erleuchtet, dass bei Star Wars in der Original-Tonausgabe Akzente und sowas relativ bewusst verteilt sind, weil die ganzen Assis sprechen halt amerikanisches Englisch.
Richtig gut.
Diese Handelsföderation, die im Deutschen ja einen französischen Akzent hat, hat wohl im Original einen thailändischen Akzent. Ja. Solche Völker sind bei Star Wars dann immer sehr gebildet und hochentwickelt und so.
Also ich bringe auf jeden Fall die Tau mit Franzosen in Verbindung. Frag mich nicht, wieso, weshalb, warum.
Aber thailändischer Akzent ist ja...
Vielleicht liegt es am Blau oder vielleicht liegt es an dieser schlechten Kriegsführung.
Blö.
Ich weiß es nicht. nichts gegen Franzosen hier. Aber ich habe was gegen diese Neurochips. Beziehungsweise die imperiale Armee hatte was gegen diese Neurochips. Und zwar hatten wir, glaube ich, auch in der letzten Folge schon mal angedeutet, dass bei den Kämpfen generell auf einmal diese Psioniker so richtig durchschlagenden Erfolg hatten, weil das etwas war, was die Tau ja so gar nicht gerafft haben. Und naja, wer hat die besten Psioniker? Die Space Marines in Form von Skriptoren. Und die haben auf jeden Fall mal ordentlich ausgeteilt an diese Neurochip-Träger und die nahezu negiert. Also den Erfolg jedenfalls. Naja, aber
ja, so Psionikern haben Tau ja generell nicht viel entgegenzusetzen, weil sie das halt auch überhaupt nicht verstehen.
Ja, also absolutes Neuland. So irgendwie. Ich glaube, das kam ja auch erst später, dass sie halt mehr mit diesem Warp sich beschäftigten. Das, aber dazu später. Naja, auf jeden Fall, jeden Tag kam halt aus allen Sektoren des Tau-Imperiums neue Verstärkung auf die Welt, weswegen natürlich die Tau nicht mehr ewig diesen Hinhaltekrieg oder diesen Guerillakrieg führen mussten, sondern die haben halt irgendwann losgelegt mit Gegenoffensiven und haben halt angefangen, die Imperialen zurückzuschlagen, die wiederum nicht aus der Unendlichkeit schöpfen konnten und wurden halt immer mal wieder zurückgetrieben und fuhren Verluste ein, weswegen da so langsam sich die Idee zeigte, okay, um hier nochmal was gut zu machen, was wäre denn mit einem Exterminatus? Da könnte man doch schon mal drüber nachdenken. Naja, und trotzdem, selbst zu diesem Zeitpunkt gab es halt immer noch massiv Verluste bei den Tau, meine ich natürlich, in Form von Ideen wie der General Gouge, wie er den Entschluss fasste, die Titanen mit den imperialen Soldaten zusammen die Tau nochmal ans Meer zu drängen. Und naja, hat dies auch getan und übers Meer hinweg konnten die Tau nicht so wirklich entfliehen. Und da kam dann nochmal die Navy der imperialen Flotte zum Einsatz und hat nochmal den Grund und Boden gebombt und hohe, hohe Verluste bei den Tau erzeugt. Aber selbst das hat nicht ausreichend zu Verlusten geführt, weswegen man sich jetzt so langsam in Richtung Raumhafen von Dalüth aufmachte. Und genau, das und den haben sie halt in so einer Handstreichaktion halt eingenommen, um halt besseren Zugang entweder nach oben oder nach unten in den Orbit zu haben.
Genau.
Ja.
Ja,
im Raumhafen hast du natürlich dann immer mega Vorteile halt, ne? Das sind ja einfach, du hast ja quasi Checkpoints, sag ich mal so, dann, die du halt für Mensch und Material halt super nutzen kannst. Halt, du kannst dann ja ganz schnell wirklich Material mobilisieren und das ist halt richtig super. Oder dass du halt einfach inzwischen Stützpunkt oder einen Zwischenstopp irgendwie für deine Jagdflieger und so weiter und so fort, also für deine Luftwaffe quasi nutzen kannst, und das ist natürlich klasse.
Total. So ein Raumhafen, wenn der immer mal in irgendwelchen Büchern auftaucht, den darf man ja auch echt nicht irgendwie so außer auch Acht lassen. Ich weiß nicht, in wie vielen Büchern einfach dieser Raumhafen so explizit hervorgehoben wird als primäres Ziel. Aber das hat ja auch Sinn, wenn du halt genau an der Stelle quasi auch mit Großkampftransportern und Schiffen, okay, nicht ganz Großkampfschiffe, aber zumindest halt annähernd ähnlichen Schiffen halt anlanden kannst teilweise und gleich
gefahrlos.
Ja, sowas, was in Deutschland ja jetzt zurzeit auch gebaut wird oder geplant wird zu bauen, solche Tiefwasserhäfen. Also sowas in der Form natürlich jetzt im kleineren Format, aber das halt für Raumschiffe und Transporter, Großtransporter, das ist, finde ich,
schon ist ja auch beim,
ja. Die müssen dann auch schnell gelöscht werden.
Ist ja auch beim Siege of Terror immer wieder Thema hier, was da an Mensch und Material verbrannt wird, um hier das Löwentor zu sichern. Ne? Da wird ja immer wieder umkämpft, Iron Warriors gegen Imperial Fists. Allein was der...
Ja, da bin ich jetzt auch gerade im dritten Teil. Das geht ja darum, dass sie da den Raumhafen jetzt checken, dass die Iron Warriors... Ja,
wo Sigismund dann endlich von der Kette gelassen wird.
Ja. Das ist auch ziemlich, ziemlich geil beschrieben, wie diese Interaktion zwischen den verschiedenen Imperial Fists-Kommandanten dann da so langsam ihrem Höhepunkt entgegensteigt und Sigismund sich einfach die ganze Zeit so heftig auf die Lippe beißen muss. So
finster.
Oh, verratet bitte bloß nicht zu viel. Ich warte wirklich, bis die meisten oder fast alle Bücher raus sind. Ich glaube, dann werde ich mich irgendwo einschließen und alle mal durchlesen.
Du wirst es nicht glauben, aber Hodes verrät den Imperator.
Halt die Fresse, nein.
Verdammt.
Und Horus...
Aber bei dem Nachnamen keine
Wunder. Und Horus
hätte sich der Imperator auch früher denken können.
Horus lebt am Ende, oder?
Wie bitte?
Bitte, Horus lebt.
Ja.
Oh, also lustig.
Und auch hier mein Lieblingscharakter Sanguin ist doch auch, oder?
Ja, der klar. Die würden ja niemals
Friede, Freude, Eierkuchen.
Sehr beliebt.
Na, dann bin ich ja beruhigt. Ja, dann ist ja alles gut.
Ja, vor allem Sanguinius kriegt ja auch noch sein Sportstipendium und kann dann endlich seinen Pilotenschein noch machen und so. Das wäre geil.
Und wird Basketballer des Jahres. Kurve,
gründet eine Familie, echt. Hört auf, irgendwie Heroin zu nehmen und so. Ja. Auf einmal hat er sein Leben auf die Kette gekriegt und so. Ja. Geiler Typ, ne? Und trägt er irgendwann auch nur noch so Flanellhemden und so und hat so drei Tage Bart.
Ja, Vulkan ist nachher mit. Sanguinius, Ferus Manus und Perturabo gründen eine Kommune auf Terra und.
Oh, geil.
Ja.
Nicht schlecht. Ich glaube, Sanguinius hat auch so ein Sportstipendium Stipendium ins Leben gerufen.
Eine Stiftung.
Ja, nachdem man das selber bekommen hat. Ja, und produziert auch Schuhe nebenbei Red Wings.
Viel zu teuer.
Chapeau.
Mega gut.
Naja,
zurück
zu den Blauen.
Nachdem dann die Kämpfe da am Strand die ganze Nacht hin und her wogen und toben, schaffen ja, wie gesagt, die imperialen Truppen Dalith zu besetzen endlich und zu sichern, was General Gorge dann direkt mal nutzt, um den Raumhafen für sich zu sichern, der, ja, wie gerade schon erklärt, im Prinzip so eine Art ultimativer Brückenkopf ist. Aber nicht, um noch mehr Material auf den Planeten zu schmeißen, sondern der erkennt die Gunst der Stunde und fängt halt an zu evakuieren. Hieß ja auch, dass immer noch die Möglichkeit für einen Exterminatus im Raum steht und so weiter und so fort. Wenn man sich mal anguckt, was wir für Space Marine Orden hier auf dem Planeten haben, mit zum Beispiel Black Templars, Hammers of Dawn, Iron Hands, Red Hunters, Sides of the Emperor, White Scars. Das sind nicht alles unbedingt Orden, die dafür bekannt sind, gern klein beizugeben oder dem gerade so einem Xenos-Feind mal irgendwas zu überlassen. Also von Seiten derer und der Inquisition gibt es daraufhin doch vehementen Widerstand, weil die sich nach wie vor denken, ja, die Kiste, das können wir noch rocken. Aber dann kommt Inquisitor Kryptmann auf den Plan. Rappetipem. Ja, eine der krassesten, finstersten Gestalten, die es so im Warhammer-Universum gibt. Leider kein Modell dazu, aber könnte man auch mal so ein Special drüber machen, ne?
Ja, natürlich, Alter, der Typ ist so episch. Ich glaube, das ist Mr. Stressballs Nummer 1 in dem ganzen scheiß Universum da auf jeden Fall. Kryptmann, der ist, glaube ich, so, der ist der eine angepisste Versicherungsvertreter, der seit 50 Jahren seinen Job macht und einfach nur noch die Schnauze voll hat, aber trotzdem irgendwie immer noch weiter durchzieht und dann zum Firmenjubiläum von seinem Chef einfach mal nur so eine billig vergoldete Uhr geschenkt bekommt und dazu noch irgendwie, keine Ahnung, einen ganzen Koffer voller Sanifair-Gutscheine. Dann so, ja, danke für deinen Dienst. Und der denkt sich so, okay.
Ja, aber Kryptmann ist auch, habe ich jetzt gerade bei Caiaphas Kane 6 wieder gedacht, das ist auch so der Name, der, glaube ich, romanübergreifend nach Horus und dem Imperator am öftesten genannt wird. Immer wieder so in so einer Randnotiz, das System, irgendwie haben die Tyranniden dann doch nicht die und die Welt angegriffen, sondern sind irgendwie auf die Orks losgegangen. Wir wissen jetzt auch nicht, warum. Und dann, ja, redaktionelle Notiz. Dies wurde später bekannt als die Kryptmann-Offensive.
Die Kryptmann-Offensive.
Also,
meine Theorie ist ja, dass entweder Corvus Corax Kryptmann ist, aus dem Warp wiedergekommen ist, von wegen so zap, zarab, ich mache jetzt mal hier so den sneaky Dude, oder Vulkan. Horus Kryptmann.
Horus Kryptmann, ich grüße Sie.
Als ich damals meine erste Grundbox, zweite Edition aufgeschlagen, also die Bücher aufgeschlagen hatte, da war auch ganz viel Lore über Kryptmann mit drin. Der hat ja auch die verbotene Bibliothek der Elder durchlesen dürfen und so, ne? Also für die Leute, die vielleicht nicht so viel Informationen über Kryptmann haben, eigentlich immer, wenn dieser Name irgendwo auftaucht, ist irgendwas ganz Schlimmes im Gange. Das ist
und zwar nicht im kleinen Stil, sondern sektorübergreifend.
Oh ja. Laughing in was war das noch? Ja, dieser, wie heißt dieser Dingensektor noch, wo Kryptmann da diesen Geniestreich vermeintlich geplant hat, wo jetzt
welchen vermeintlichen Geniestreich?
Da gab's doch auch bei dem Psychic Awakening, da gab's doch so mehrere Kampagnenbücher dazu. Hat sich ja gedacht, hier ist dieser riesen Orkwag und diese riesen Schwarmflotte. Na gut, dann packen wir die jetzt hier in diesen Sektor und dann können die dafür alle Zeiten gegeneinander kämpfen und wir haben die außer Füße. Nur, dass die Tyranniden halt dadurch nimmer aufhörende Biomasse bekommen und die Orks immer krasser werden, weil die halt nonstop gegen Tyranniden kämpfen dürfen.
Das ist total geil.
Das ist hier dieser Octarius.
Octarius, genau. Warzone Octarius.
Das ist so super, ja. Das ist wirklich das Geilste, was man machen kann einfach. Ne? Es wird sich nur gegenseitig hochgeschaukelt, also Tyranniden und Orks. Und die pissen sich von früh bis spät nur gegenseitig an. Und der eine wird immer krasser als der nächste. Und dann wieder dieser Schlagabtausch. Und alles auf Kryptmann seinen Mist gewachsen. Richtig geil.
Also, das Kryptmann sieht, man ja schon sieht halt auch einfach, es gibt jetzt eine Artwork von dem, der sieht auch einfach so asozial aus, der Typ. Mit Pickelhaube und Heinrich-Himmler-Brille, furchtbar.
Was denkst du denn, wie der aussehen sollte?
Ja.
Guck mal.
Netter.
Super.
Ursprünglich hieß der Charakter mal Deutschmann.
Ernsthaft?
Bitte. Nein, keine Ahnung.
Ja, geil, diese hat der eine Pickelhaube? Nee, das ist der Pickel, ich sehe es gerade, aber das ist so, ich habe zuerst gerade so, oh Gott, der Pickel ist einfach in seinem Kopf drin. Aber nee, der ist hinten glaube ich auf dem Backpack.
Ach so, ah, der trägt auch eine Servorüstung, ne?
Ja,
Das Bild hat schon ein paar Jahre auf dem Buckel.
Und ein Bolter mit Holzschulterstütze dran.
Ja, aber auch so ein Mini-Bolter, so ein Lady-Colt-Bolter.
Ja,
Lady-Colt-Bolter.
Lady-Colter.
Mit Smart-Griff. Mit Smart-Griff auf jeden Fall.
Auch Holzgriff dran. Beste. Was soll schon passieren?
Das Bild ist übrigens von John Blanche.
Wundervoll. Ja, gibt aber auch in dem Warzone Octarius Buch gibt es auch ein schönes Artwork dran. Was moderner.
Gibt es nicht nur das eine Bild von dem?
Nee, es gibt noch eins. Es ist halt ein bisschen was moderner. Aber da ist er so ein bisschen im Hype-Profil, ist auch cool.
Ah ja, ich sehe es gerade, ja. Das sieht auch cool aus. Es ist definitiv zeitgemäßer. Hm.
Aber die alten John Blanche-Dinger, die haben immer noch ganz viel Liebe verdient. Die haben super Charme.
Definitiv.
Das ist echt gut. Ja, Krüppmann schreitet ein und beruft sich auf den Patriarchen von Grimlock Brimlock, Entschuldigung. Und hat Befehl, sich da sofort mit sämtlichen Streitkräften zurückzuziehen. Der imperiale Exodus vom Planeten beginnt. Da erkennen die Tau wiederum ihre Gelegenheit und starten ihrerseits Friedensverhandlungen. Ne? Da kommt dann dieser, mir ist gerade der Name entfallen, dieser Vertreter der Wasserkaste und schickt dann ein Friedensvertrag, der dann auch, und da war ich so ein bisschen so, meine Güte, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass das passiert, wird von Vertretern, also vom Ordensmeister der Hammers of Dawn angenommen. Ja, weil man ja weiß, dass die Söhne Dawns unheimlich flexibel in ihrer Haltung und sowas sind. Ne?
Moment, da habe ich was anderes gehört.
Ja?
Ja, ich glaube.
Kann ich mal sagen?
Ich glaube.
Flexibel?
Naja. Ach so, ich dachte so, es wär gar nicht die Hammers of Dawn gewesen. Aber das wird dann halt angenommen. Der Frieden kommt zustande und die Kreuzzugsflotte verlässt die Gefilde. Natürlich denkt man sich, aber heute ist nicht alle Tage, ich komme wieder, keine Frage. Aber man muss sich erstmal an anderer Stelle um die High Fleet Behemoth kümmern.
Ja, ich finde das aber tatsächlich bemerkenswert bei den Tau. Wir führen hier wirklich diesen krassen Krieg, was ja auch bei den Tau einfach wahnsinnig viele Opfer gefordert hat. Und die haben ja echt im Imperium halt einen krassen Feind gefunden, sozusagen. Und trotzdem zu sagen, okay, jetzt könnten wir sozusagen das alles hier sozusagen beenden und die hauen ab. Und man könnte wahrscheinlich noch einiges von denen zerschießen, aber trotzdem dann so weitsichtig zu sein und zu sagen, okay, wir machen Friedensverhandlungen. Also finde ich cool. Ich finde es nice. Das ist einfach ein netter Aspekt bei Warhammer 40.000, dass es nicht nur diese totale Vernichtungsvölker gibt. So.
Ja, die sehen ja schon im Imperium da einen Feind, an dem man halt auch wachsen kann und wo man halt noch viel von lernen kann, ne? Im Gegensatz zu Leuten. So.
Wo dann, glaube ich, auch einfach die ultimative Lösung für die Tau wäre, sozusagen einen permanenten Waffenstillstand mit dem Imperium und sozusagen einen Partner für das höhere Wohl zu finden. Das wäre wahrscheinlich so die Wunschvorstellung der Tau.
Das hat ja auch stellenweise das funktioniert.
Genau, die haben das doch auch schon im Vorfeld ja festgestellt, dass sie halt mit ihren smooth, smarten Verhandlungen immer mehr Planeten aus dem Imperium, auch wenn sie randwärts waren, umdrehen konnten und sich einverleiben. Und
absolut.
Und das ist einfach der Charakter der Tau. Also es ist auch schön, dass da halt auch der Kontrast da ist, dass sie mal wirklich anders sind als der stupide imperiale Bürger, sage ich jetzt mal. Also, oder die stupide imperiale Regierung, sag ich mal lieber so. Die denkt da nicht.
Ja, ja, total. Also, und das ist auch so ein bisschen so der Outcome von dem Ganzen, ne? Also, das Imperium und auch das Tau Empire sind halt aneinander gewachsen sozusagen und haben halt einen gesunden Respekt füreinander entwickelt. Und ja, vor allen Dingen die Space Marines, ne? Also, das sind halt immer wieder nette Passagen, wo man halt, also es gibt einen anderen Aspekt zu dem, wie Space Marines meist dargestellt werden. So dieses pure Pflichterfüllung und Vernichtung bis auf den letzten sozusagen, ist es da ja so, dass die Space Marines halt fast alle geschlossen, die da teilgenommen haben, wirklich sagen, okay, wir haben halt Respekt vor denen und respektieren und ehren halt quasi deren Kriegerkaste und andersrum ja genauso, ne?
Ja, so, auf jeden
Fall. Tau hat dieser ganze erste Damocles Crusade ganz schön auf den Boden der Tatsachen zurückgebracht und ja, die haben halt gemerkt, dass sie nicht einfach so durch die Galaxis wandern und einfach ihr Tau Empire ohne großen Widerstand erweitern. Und die Menschen haben halt gemerkt, okay, die sind halt doch ernst zu nehmen, ne? Also die Tau sind nicht irgendeine Xenos-Spezies, die wir mal eben ausradieren, sondern die können uns halt schon so den einen oder anderen Zahn ziehen. Ja, und ja, die Grenzen haben sich für die Tau auf jeden Fall verschoben durch diesen Damocles Crusade. Die Imperium hat ja trotz ihres endgültigen Rückzugs dann einige Welten ja auch erobert, so. Und die wurden auch im Nachspiel eine nach dem anderen von der Inquisition, sagen wir mal,
besucht,
bereinigt.
Bereinigt.
Da wurden halt alle Beweise für Tau-Zivilisation und Verbindung zur Tau-Kultur ja, ausradiert.
Mit Stumpf und Stiel halt.
Weggefoltert auch, ne? Und der Makel aus dem Antlitz des Imperiums geätzt.
Gebrannt.
Ja, auch alle, die mit denen irgendwie so ein bisschen Hand in Hand hier Ringel reintanzen waren,
ja,
wurden ja auch gefoltert und einfach mal weggemacht, muss man sozusagen. Das war ja einfach. Ab.
Ja, ich meine, das Imperium hat ja eh schon lange, ich meine, die haben ja eh so hart Blut an den Händen und Dreck am Stecken, aber auch die Tau haben, kann man ja auch ein bisschen sagen, so die Unschuld verloren, die vermeintliche, ne? Auch so Kisten wie dieses, total, wie dieses ja, Datenchip einbauen, was dann ja beim, die sind ja im Nachhinein wieder entnommen worden, was die Träger dieser Chips dann als blabbernde Tunichtgute und Trottel zurücklässt. Das hat ja auch bei den Tau Kulturschock hinterlassen, so, ne?
Total. Und aber du siehst, man erfährt ja als Leser viel aus der Sicht von Farsight, also Oshowar, und der ist ja durch den Damokles-Kreuzzug ja auch noch ein Stückchen weiter wieder in die Richtung, ey, bei uns stimmt irgendwas ganz gewaltig nicht. Und es ist nicht dieses für das höhere Wohl und wir sind gemeinsam stark, was uns hier verkauft wird, ne? Also, genau. Aber das besprechen wir in der nächsten Folge. Da geht's nämlich um Commander Farsight. Und da werden wir ein bisschen mehr über ihn quatschen, weil das eigentlich so der am besten ausschraffierteste Charakter der Tau ist.
Dann machen wir nochmal gerade hier weiter mit der Offenbarung von Kion. 998 M41, das fand ich noch sehr, sehr erwähnenswert. Beziehungsweise finde ich sehr erwähnenswert. Und zwar 250 Jahre nach dem Kreuzzug meisterte Commander Farsight Pyrrhotides Beherrschung der Kriegsführung. Dabei entwickelte er den Glauben daran, dass der Kreuzzug quasi eine Hinrichtung der Kaorion war. Da die Astralen das Imperium regelrecht dazu einluden, das Volk der Tau einfach mal zu schleifen, beziehungsweise wirklich zu plätten, um es mal so zu sagen. Und das Imperium der Menschheit halt zu erweitern. Und ja, diese Erkenntnis behielt Farsight allerdings auch für sich und fügte sie dem Geheimwissen hinzu. Was er zum Wohle der Bevölkerung verbarg. Also der wird noch einiges mehr im Oberstübchen haben, wo er sich selber sagt, okay, das ist halt ziemlich scheiße. Also der ist ja nun mal echt gar nicht auf den Kopf gefallen. Und dass es da dann Dinge gibt, die er lieber für sich behält, als dass er dann irgendwie was riskiert, was seinem Volk schaden würde, weil es sich dann vielleicht selber schadet.
Wenn der ist halt sehr bedacht, ne, in dem,
was der er sehr, tut. Der ist sehr bedacht, ne. Ich glaube, der könnte wirklich Sachen raushauen und ja, auf einmal wird es eine offene Rebellion geben. Er
speichert sich vieles halt einfach mal ab, und aber weiß halt, für ihn, ja, für ihn kristallisiert sich halt immer mehr heraus, dass es eigentlich eine krasse Diktatur ist, in der die leben.
Ja, natürlich.
Und wenn er jetzt die Fresse aufmacht, würde er wahrscheinlich verschwinden.
Ja, er würde verschwinden und wahrscheinlich würden auch, er ist ja eine extrem angesehene Persönlichkeit in seiner Gesellschaft, also in der Tau-Gesellschaft. Und da würden garantiert Sympathisanten zu Tausenden sagen, ja, ja, na klar, natürlich, ist ja krass. Ja.
Aber ich sag mal, die großen Wendepunkte in Farsides Karriere kommen jetzt nach dem Damocles Crusade.
So, dass er das so halt, also das hört man da ja schon halt richtig raus, dass er wirklich, der muss ja angepisst sein bis unters Dach eigentlich, weil er das ja alles als, also das höhere Wohl und das Sternreich der Tau als totales Kollektiv versteht. Also wir tanzen hier alle Ringe rein, das ist halt wirklich, wir sind halt alle eins eigentlich. Und dann kriegt er aber immer wieder oder nach und nach halt so Schoten mit, die ihm genau das Gegenteil aufzeigen. Wie gesagt, diese Neurochips und so weiter und so fort. Also da, ja, dieses Mind-Control-Ding und sowas alles, das widerspricht ja dem Ganzen eigentlich.
Ja, oder nicht nur das, auch einfach diese Einstellung, die Einstellung zu haben. Nein,
seine persönlichen Einstellung meine ich jetzt.
Ja, also, total. Also er ist halt wirklich, er glaubt an die theoretischen Werte des höheren
Wohls. Ja. weil er ja auch, ich finde das so cool, der hat ja wirklich ganz unten angefangen, wurde ja so in die Feuerkaste reingeboren und hat da dann ja also wirklich einmal so komplett die Leiter ja einmal rauf.
Ja, ihr seht schon, wir sind hier alle Farsight-Enthusiasten und das werden wir in der nächsten Folge auf jeden Fall sehr, sehr krass vertiefen. Was ich nochmal als Nachwirkung, ja.
Alle. Das ist ein Blaui. Blaui ist Blaui.
Als Blaui ist Blaui. Trau kein Blaui. Sonst gibt's Haui. Als Nachwirkung würde ich gerne noch mal hinzufügen, was als Outcome vom ersten Damocles Crusade, das Imperium hat halt ziemlich viele Welten und Truppen, eher Truppen zurückgelassen in diesem Bereich. Das Imperium ist halt so Hals über Kopf da abgehauen und hat halt ziemlich viele Regimenter und so auf Tau-Welten zurückgelassen, die dann ziemlich verloren waren, aber anstatt, dass die Tau wie in Imperiumsmanier diese Leute in Internierungslager stecken würden oder umbringen würden, haben die Tau denen halt auch angeboten, ey, ihr könnt bei uns mitmachen. Und haben sich halt von ihrer besten Seite gezeigt, ne? Haben sich eine schöne Jacke angezogen, sich mal die Haare gekämmt. Ja, ja, und dann haben auch diese imperialen Soldaten zu Tausenden gesagt, ja, machen wir, sind wir dabei.
Und das sind zu wie viel?
Zu Tausenden, Millionen.
Ah.
Ne? Und das sind die sogenannten Geovesser Auxiliaris. Das sind halt menschliche Verbündete der Tau. Und jetzt erstmals, das gab es vorher auch schon, klar, da haben wir auch drüber gesprochen, ne? Auf diesen abgelegenen Welten des Imperiums haben die Tau fruchtbaren Boden gefunden. Aber das sind tatsächlich, das ist ein militärischer Arm des Tau-Imperiums, sind halt Menschens. Menschens.
Ah, der Mann spricht Orkisch.
Geovesser übersetzt sich aus der Tauschsprache mit menschliche Helfer. Und denen wird tatsächlich auch ihr imperialer Glaube und so nicht aberkannt, ne? Also es ist, die dürfen sozusagen koexistieren und glauben trotzdem noch an den Gott-Imperator teilweise und so. Ja, die Geovesser wollte ich nur einmal zum Abschluss nochmal besprechen. Finde ich mega interessant. Gibt's auch coole Umbauten von. War noch mal im White Wharf tatsächlich drin, im UK White Wharf, glaube ich. Oh Gott, Ausgabe 130 oder so, ich weiß es nicht. Keine Ahnung, aber ihr findet auf jeden Fall bei Lexikanum auch im englischen Artikel sogar einen Verweis zum Games Workshop UK Archiv und so. Also gibt's coole Sachen. Ja, das wollte ich eigentlich abschließend noch mal bringen, weil ich das eigentlich für mich immer ein cooler Faktor im Tau-Imperium war, dass du sozusagen Gesellschaften, auch menschliche Gesellschaften, die an den Gott-Imperator glauben, die da koexistieren und trotzdem fürs höhere Wohl kämpfen und voll integriert sind.
Generell diese Vielfalt, dass sie auch den Orks angeboten wurde.
Ja, genau. Ja.
Ey, wollte bei uns mitmischen und so weiter und so
cooler fort. Cooler Aspekt, ja, auf jeden Fall.
Ja. Definitiv.
Und so schließen wir, glaube ich, das Buch Damokles Kreuzzug Numero 1. Es geht in Folge 36 weiter mit Commander Farsight und seinen Errungenschaften und seinem Lebenslauf sozusagen.
Sein Lebenslauf, sein bewegender und Lebenslauf.
Und später, danach, werden wir dann den zweiten Damocles Crusade besprechen, der halt nochmal umfangreicher als der erste ist.
Ja.
Habt ihr noch was zu den Tau und zum ersten Damocles Crusade zu sagen?
Ja, tatsächlich, als ich das Skript vorbereitet habe für die Folge, also ich hatte mich vorher nahezu null mit den Tau beschäftigt, bis auf unsere Tau-Folge, die wir schon gemacht haben.
Ja.
Und es ist wieder mal so ein Thema, wo ich mir jetzt hinterher oder währenddessen schon dachte, wie geil ist das bitte?
Auf jeden Fall. Also ich finde auch, da wird man richtig, ist auch cool, sich dann mal mit solchen Sachen zu beschäftigen. Ne? Also für mich ist immer Warhammer 40k vor allen Dingen durch Space Marines und Imperium attraktiv.
Ja.
Und ich finde es dann immer geil, sich dann durch den Podcast tatsächlich auch mal näher mit solchen coolen Xenos-Völkern wie den Tau zu beschäftigen, ja, die man eigentlich immer nicht so auf dem
Schirm hat. Ne? Genau. Ja. Für mich war das richtig so eine Art Fan- bzw. Lore-Service auf jeden Fall.
Ja.
Weil es verbindet ganz, ganz, also du hast so viele Aspekte beim Damokles-Kreuzzug mit drin, dass du halt trotzdem imperiumsmäßig, sag ich mal so, auf deine Kosten kommst und keine Ahnung, das ist halt, aber trotzdem einfach mal einen richtig geilen Einblick in diese Gesellschaft der Tau, beziehungsweise so in die Welten der Tau hast. Allein schon, weil
wir nehmen uns unsere Planeten weg.
Die Tau der Aggressor sind, sondern das
Imperium. Hallo, die sind in den imperialen Raum reingegangen?
Ja, gut.
Die klauen unsere Jobs. Die klauen unsere Jobs.
Die klauen uns wirklich und sagen, die Arbeitsplätze weg. Ja, aber das ist halt bei denen zu Hause stattfindet hauptsächlich.
Ja.
So, das ist halt das Ding. Das wäre doch was anderes, wenn das jetzt irgendwo, keine Ahnung, sonst wo wäre, irgendwie auf McCrack oder sowas. Das wäre noch was anderes.
Ja. Also ich muss ja zugeben, für mich waren Tau ja lange Zeit nur die Armee für Leute, die eigentlich nur Turniere spielen wollen und zu faul sind, eine vernünftige Armee zu bemalen, wo man Arbeit reinstecken muss. Und deswegen geil gemein ausgedrückt.
Das erzähl mal,
ne? Aber
erzähl mal Paul und seinen Schneetarn Geistkampfanzüge.
Ja gut, da hat sich ja in den letzten Jahren tatsächlich auch einiges getan. Ne? Also gerade was hier die Geistkampfanzüge angeht, da findet man ja immer wieder mal Sachen von Leuten, die da so kranken Scheiß mitmachen.
Es gibt auch in Hamburg hier einen, ich weiß jetzt den Namen nicht. Leider nicht, auf Instagram. Aber es gibt hier einen ziemlich geilen Maler, Miniaturenbemaler mit Hobbyisten in Hamburg, aus Hamburg, wie immer, der so richtig geile, finstere Tau angemalt hat. So ein bisschen so dschungelmäßig, glaube ich. Aber so grim dark irgendwie. Also richtig geil. Richtig geil. Ich gucke mal, ob ich den noch finde. Dann kann man da vielleicht mal, weiß ich, auch noch was mit in die Shownotes packen, irgendwie, wenn das cool ist oder so vielleicht. Aber die sehen richtig sexy aus. Und da dachte ich mir dann auch, okay, die Tau, also es steht und fällt sehr viel mit der Bemalung. Das hat mir die Arbeit von dem echt gezeigt. Das ist echt ziemlich geil.
Ja, war für mich halt, ja, wie gesagt, war immer so ein brauner Einheitsbrei, so ein beige-brauner. Aber ja, mich da jetzt auch mal mit auseinandergesetzt zu haben, ist ja schon, zum einen ist es mal ein bisschen erfrischend, dass es mal ein Konflikt ist, der nicht sofort das Ende allen Lebens und der Galaxis nach sich ziehen sollte. Und ja, auf der anderen Seite auch mal interessant, mal in die Tau reinzugucken, dass sie ja ganz normale Probleme haben, wie alle anderen Leute auch, die in einem weltraumkommunistischen System leben.
Das sind halt ganz normale Leute.
Ja.
Ganz normale Leute.
Ja, und hat ja schon bei den Caiaphas Cain-Romanen, wo der da mit den Tau unterwegs gewesen ist, dass die Tau vor allen Dingen dieser Krut, dass der ja eigentlich mit einer der sympathischsten Leute da in diesem ganzen Roman
gewesen ist. Ja, voll. Ja, ja, auch voll verständnisvoll und so, ne? Eigentlich auch eher so Leute, mit denen man sich aus heutiger Sicht so eher identifizieren kann, als mit den Menschen des Imperiums sozusagen. Ja, und Caiaphas Cain tatsächlich, gibt's ja noch einen späteren Roman, der heißt ja Für das höhere Wohl, und da geht's auch wieder mit den Tau zur Sache. Ja, wollen wir zur Playlist kommen? Oder habt ihr noch was?
Ah ja, genau. Ich muss sagen, noch ganz schnell mein Freund Daniel grüßen, der der einzige Mensch ist, der wirklich aus Passion schon immer Tau gespielt hat. Hallo Daniel.
Ja, hallo Daniel.
Ja, ich würde sagen, wir haben heute, wir haben blau und schlau gespielt. Aber wir haben noch lange nicht genug.
Oh Gott.
Und so kommen wir jetzt zur...
Scheiße. Oh Gott, nein.
Und so kommen wir jetzt zur Playlist.
Kurz, nur fürs Protokoll. André sitzt mir gegenüber und trinkt den ganzen Abend wirklich nur stilles Wasser.
Puren Wodka.
Ja genau, du meinst, dass wir stilles Wasser. Oh.
Aus dem Soda-Stream.
Aus dem Soda-Stream.
Oh Gott.
Wow. Ich nenne das gerne Papas Sprudelbrause für gute Laune.
Der Papa, der wird immer so lustig, wenn er das Sprudelwasser aus der anderen Flasche trinkt.
Mit dir.
Ah, und der
Durchfall. Das gute alte Wodka-Bier. Ich finde das so schön, dass du noch ein Bier am Abend trinkst.
Passt aber auf jeden Fall gut zu dieser Kiste mit den gekühlten Eiern und Scheiblettenkäse.
Oh, lecker. Ja, auch ein Bild, was es eigentlich in die Slideshow schaffen sollte. Aber wir dürfen das aus Copyright-Gründen nicht nutzen, deswegen mussten wir das selber nochmal nachstellen.
Also ich habe eine Kühlkiste zu Hause.
Eine schöne Kühlkiste, halb voll mit Schablettenkäse, andere Hälfte voll mit hart gekochten Eiern.
Aber als Trennung bitte irgendwie so ein paar Wodka-Bier.
Ja, geil.
Irgendwie sowas. Eine schöne Flasche Gorbatschow einfach noch mit reinlegen.
Mm. Oder so.
Gewinnerfrühstück.
Oder so eine Packung
Billigsalami. Ja, hart gekochte Eier und Schablettenkäse. Der dritte Weltkrieg des kleinen Mannes.
Auf dem Klo.
Auf Klo.
Der Tag, als ich die Verstopfung erfand.
Der absolute Hass.
Oder?
Nein, der Tag,
an dem die Verstopfung. Wie ich mein Badezimmer endet. Seitdem nenne, der Ort, an dem das Lächeln starb.
Hier gibt es keinen Gott.
André muss jetzt.
Hier gibt es nur.
André muss jetzt wieder Kern sanieren.
Der Tag, an dem die Keramik nachgab.
Das Klo ist geplatzt.
Ja, wollen wir zur Playlist?
Jo.
Ja. Also, ja, ich darf hier anfangen.
Hau rein.
Ich bin wirklich ein bisschen verliebt in die Tau und deswegen hätte ich gerne von der Kelly Family I Fall in Love with an Alien.
Ah!
Geil, schön, ey. Dann würde ich weitermachen. Liebesgrüße gehen raus an Dennis nach Kölle, weil für diese gnadenlos geile Inspiration Chris Isaac und Blue Hotel.
Sehr gut.
Das klingt schon nach einem harten Porno.
Sehr gut.
Für die Ohren.
Das ist schon schön. Ja, wenn ich darf, dann würde ich, weil es auch jetzt schon ein paar Mal hier vorkam und weil es so schön reinpasst, wir sind Helden mit Sie haben uns ein Denkmal gebaut.
Ich muss auch jedes Mal schmunzeln.
Anlehnung.
Als du, oder als hier diese kleinen, diese kleinen Easter Eggs rausgehauen wurden. Ganz subtil.
Schnippel die Paf.
Nico, wie sieht's bei dir aus?
Okay. Ja, na klar. Also, mein Musikwunsch ist, weil ja jetzt die Imperialen von den Tauwelten runter sind und in den Ultima-Sektor strömen, um da die Invasion aufzuhalten. Aber auf jeden Fall, sie verlassen ja die blauen Berge. Also von mir, von den blauen Bergen kommen wir, von Melissa Naschenweng.
Wer kennt sie nicht?
Wer kennt sie nicht?
Hätte ich jetzt raten dürfen.
Also nicht die Version von Simone Sommerland und Carsten Glück und die Kita-Frösche?
Der ist Carsten Glück?
Hatte ich kurz überlegt, aber ich dachte mir, bei der Playlist und vor allem, wo man ja auch, ich sag mal, mit Mädels zu einladen möchte zu dieser Playlist, dann finde ich, fehlt Melissa Naschenweng dazwischen. Ja,
auf jeden Fall.
Wenn ihr der Nachbarin mal wieder eure neue Stereoanlage zeigen wollt.
Hi-Fi-Gerät, ja? Hi-Fi-Gerät.
Wer die Melissa jetzt, oder was? Hi-Fi-Gerät.
Ah, scheiße.
Wieder Ärger mit dem Werbeaufsichtsrat hier.
Wahrscheinlich. Nico, wenn ich für dich hätte raten dürfen, hätte ich was anderes gesagt.
Und? Aber ich kam auf die bessere Idee, mein Bester.
Weiß ich nicht.
Du kannst,
weiß ich nicht.
Du kannst, du könntest ja vielleicht für Santa ersatzweise was noch
mit. Santa ist ja gar nicht dabei. Was findet der denn so richtig scheiße? Außer böse Onkels, das packen wir nicht auf die Liste.
Pöbel und Gesocks, bück dich, Fee.
Oh Gott.
Okay. Ich höre schon, oh Gott.
Schön. Das ist ja ganz zufällig auch mein Lieblingslied.
Scheiße.
Ich muss mal gucken, ob es das überhaupt gibt.
Wird mir bei mir direkt bei Wirklich Fee mit angezeigt, Wunsch ist Wunsch von Feuerschwanz.
Oh geil, das passt doch super.
Ja, oder?
Das ist doch so eine Mittelalterband, oder?
Ja, ja. Feuerschwanz.
Die kann man sich auch mal wirklich antun. Die habe ich schon ein paar Mal gesehen.
Boah, ich finde es.
Aha, super. Nico ist also Insider. Boah,
das ist ja bei mir immer so, alle möglichen Leute immer so, hey, du machst doch auch hier so Mittelalter, ne? Was hältst du eigentlich von, ja, keine Ahnung, wie sie alle heißen.
D'Artagnan.
Ne? Und dann, ja, dann ich so, ach nee, geil. Bitte, nein. Ich pack den Dudelsack weg, bitte sofort.
Weiß ich nicht.
Also eigentlich mag ich es schon, inzwischen. Das ist immer, wenn aus Ironie irgendwann Liebe
ist. Ja, ja.
Wenn man einfach ironischerweise sich immer drüber lustig macht und irgendwann merkt, oh, eigentlich finde ich es ganz geil.
Das ist wie vor 12 Jahren, als ich mir dachte, Black Metal, was denn das für eine Scheiße? Aber irgendwie ist schon interessant. Bumm, okay. Fall in Love, was für eine Scheiße.
Mein Herz verloren.
Aber das musst du dann auch immer mit dem rheinischen Dialekt machen. Ansonsten kommt das nicht gut.
Ja gut, wir werden jetzt hier gleich mal unsere Aufnahme beenden. Wir wünschen euch eine wunderschöne gute Nacht. Nächstes Mal geht's erfrischend weiter mit Tau.
Frisch wie der Tau.
Ja.
Ich hatte gehofft, dass der Spruch nicht kommt.
Wer ist schon vor 10 Uhr blau? Ja, das sind die Tau.
Ja. Sei schlau, sei nicht blau.
Ein Gedanke des Tages.
Genau.
Wer reitet so spät durch Nacht und Gewitter? Oh mein Gott, Commander Farsight, der holt noch einen Liter.
Na gut.
Blue Curaçao trinkt er nur.
Ich wünsche euch eine gute Nacht.
Einen guten Morgen.
Einen guten Rutsch.
Guten
Silvester hören solltet.
Guten St. Martinszug. Es sind doch St. Martin. Feiert ihr im gottlosen Norden denn auch St. Martinszüge? Ja, ne?
Natürlich. In den Kitas. Natürlich. Ich war gerade beim Laternebasteln mit den Vätern.
Süß.
Wie voll war das? Das war geil. Die hatten echt eine Sporttasche mit Bier dabei. In der Kita. Und die Erzieher waren halt auch da.
Laternenmasteln mit den Vätern. Mit den Vätern. Es gab griechischen Salat.
Väter. Lecker. Das Väter-Treffen.
Scheiße. Dazu gab es Väterweißer zu trinken. Ach Gott, es ist spät.
Genau, Käsewein. So, gute Nacht.
Adieu.
Tschüss.
Ciao.
Tschüss.